Er rief mich an, ich war in Amerika, Winterurlaub, und dann rief er an und sagte, Rudi Assauer, wo ich wäre. Ich sag, in Amerika. Er sagte sofort, nach Deutschland wiederkommen, er würde mit mir reden wollen. Das war, ich sag, okay, ja, so viel Geld hatte ich auch nicht, um einfach mal wieder einen Flug zu buchen, sondern ich sag, ich brauche noch ein paar Tage. Ja, und dann haben wir da gesessen und dann war es genau dieser Zigarrenqualm. Er rauchte Zigarre in seinem Büro, pustete mir ins Gesicht, ich hab so ein bisschen mich geräuspert und dann sagte er, ja, tut mir leid, schlechte Angewohnheit. Ich sag, ja. Er sagt, ja. Weiß ich, macht den Kasten auf seiner Zigarrenbox und zündet sich die nächste an. Also es war genauso, wie man dieses Bild von ihm hat.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets the Zone. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist heute mal wieder alles so ein bisschen anders. Das haben wir mittlerweile auch so oft in diesem Podcast schon gesagt, dass sich die Hörer wahrscheinlich denken, ja, es ist ja nun gut, wie ihr eure Andersartigkeit zelebriert.
Schön, dass immer alles anders ist, ja. Aber wann ist eigentlich mal, was ist eigentlich euer Normal?
Genau. Heute sieht es insofern ein bisschen anders aus, dass heute gar kein langes Schnacken und große Rede von uns und was haben wir vor und so weiter. Wir sind mittendrin. Ja. Wir sind mittendrin und zwar zum einen im Volkspark und zum anderen auch schon im Interview.
Denn uns gegenüber sitzt der HSV-Cheftrainer Daniel Thun. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Es ist Samstagmittag. Du machst einen sehr gelassenen Eindruck.
Noch.
Täuscht das? Ist das deine Professionalität, die Frust von gestern so ein bisschen überspielt? Oder wie ist deine aktuelle Stimmungslage?
Ja, moin erstmal und ja, ihr habt gesagt, lass uns schnacken. Also für einen Schnack bin ich immer zu haben. Macht man ja in Norddeutschland ganz gerne und ich habe es häufiger schon mal benutzt. Man muss immer Person und Sache voneinander trennen. Also gestern Abend nicht ganz so glücklich gelaufen, aber heute schon wieder etwas besseres Gefühl.
Ihr hört es schon, von diesem Herrn wünsche ich mir nicht nur den Bartwuchs, sondern ich hätte auch gerne so ein kleines bisschen was von deiner Stimmtiefe. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben nichts mehr.
Also eine Oktave könntest du ihm abgeben, ja. Das wäre fair.
Dann wärst du immer noch 5 unter mir unterwegs. Naja, ich würde zu Beginn mit dir gerne erstmal klarziehen, in welcher Stimmung wir dich gerade antreffen, mal abseits des Spiels, darüber reden wir auch gleich noch. Ich habe nämlich eine schöne Überschrift über dich beim Kicker gefunden. Da stand, war so um den Dreh, als du dein Amt angetreten hast, das schöne Zitat, HSV-Trainer Thun, der Ungeduldige in den Armnehmer. Und jetzt ist für den weiteren Verlauf dieses Podcasts für uns ganz wichtig, treffen wir dich heute eher ungeduldig an oder in den Armnehmen-Modus? Beides hätte gewisse Auswirkungen auch für uns.
Ja, ich kann euch gerne mal in den Arm nehmen, aber müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein. Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Also, dann machen wir das gerne.
Ach ja. Nee, lass uns mit dem Spiel beginnen. Alex hat es ja schon gesagt. Ich habe gestern mich dazu hinreißen lassen, nach den ersten 45 Minuten in den Twitter-Äther zu tackern, dass ich lange nicht mehr so eine dominante erste Halbzeit von einer Mannschaft gesehen habe. Ihr habt 3-1 geführt zur Pause, ihr habt da teilweise Fußball gespielt mit Beinschüssen, mit Absatzkicks und so weiter und so fort, dass ich echt dachte, boah, also auf einem okayen Rasen in Aue, sage ich jetzt mal, so eine Spielfreude auszustrahlen, fand ich schon bemerkenswert von der Mannschaft. Umso ärgerlicher ist es ja dann am Ende, dass ihr nicht als Sieger vom Feld geht. Lass uns trotzdem erstmal, würde ich sagen, mit dem Positiven anfangen. Diese erste Halbzeit war schon, also wie gesagt, für mich bemerkenswert, das so zu sehen.
Ja, es war zumindest bemerkenswert für mich nicht, weil es ist so eine Entwicklung bei uns gewesen und als Trainer, ja, Spielfreude ist das eine. Aber ich habe auch, glaube ich, feststellen können oder alle konnten feststellen, dass wir sehr viel Freude haben, auch am Verteidigen. Mhm. Also jeder Ballverlust, ein Gegenpressing, wir waren sofort drin, wir haben den Ball sofort zurückgeholt. Das zeigt ja auch unsere Balldominanz, dass der Gegner sehr, sehr wenig Ballbesitz hatte. Und ja, wenn man so einen Makel hat, vielleicht in dieser ersten Halbzeit waren ein bisschen wenig Tore, die wir geschossen haben. Und zum anderen, also den Konter, den Aue spielt, der war schon ganz geil. Der hätte ganz gut auch noch in unser Setting reingepasst. Also on top, Eckball gegen uns und wir fahren so einen Konter, weil der war auch ziemlich rund. Aber ja, wer in der Halbzeitpause dann vielleicht den Sender gewechselt hat und das Programm, der hält es dann nicht so mit dem Fußball, weil ich glaube, an der ersten Halbzeit konnten sich viele erfreuen, nicht nur die, die es mit dem HSV halten.
Dann spielt ihr am Ende trotzdem nur in Anführungszeichen nur 3-3. Wir haben jetzt schon viel von Trainern erfahren, wie die nach solchen Spielen ja, mit dem Abend umgehen. Also wir waren ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass ein Christian Streich es hinkriegt, dann einfach Lektüre im Bett zu haben und abzuschalten. Oliver Glasner liest auch Krimis, der kann sich dann tatsächlich da rausziehen, obwohl vor einigen Minuten noch Wildes auf dem Platz passiert ist. Kriegst du sowas auch hin? Ich meine, ihr hattet jetzt auch eine lange Rückreise, oder ist in deinem Kopf eh noch viel zu viel Kino von dem, was du da auf dem Platz erlebt hast?
Ja, wenn man es als Kino bezeichnen will, dann passiert noch in meinem Kopf vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ist Oliver Glasner ein bisschen routinierter. Christian Streich ist es ja sowieso. Also hat sicherlich, glaube ich, immer einen ganz anderen Ansatz oder einen Blickwinkel auf seine Arbeit, auf sein Spiel. Das zeichnet ihn ja auch so ein bisschen aus. Für mich als junger Trainer, klar, nimmt es mich ein bisschen mehr mit, weil neben dem, dass es eine richtig gute erste Halbzeit war am Ende des Tages, war es halt nur ein Punkt. Und da war ich schon sehr unzufrieden mit, weil ich fand einfach, nach dem, was wir gezeigt haben, hätten wir uns mehr verdient gehabt und die Jungs hätten sich einfach belohnen müssen, weil Fußball wird ja auch dann im Detail entschieden und das Detail war dann die zweite Halbzeit. Ich glaube, wir waren näher dran am 4-1, Aaron Hunt trifft den Pfosten und im Gegenzug. Ja, da haben wir den Gegner dran riechen lassen, waren nicht so seriös, wie man vielleicht dann sein darf, wenn man es runterspielen möchte, wenn vielleicht die Körner auch fehlen. Und das tut einem dann unheimlich leid und dann sucht man natürlich auch das Fehlerbild, man sucht Fehler bei sich. Und letztendlich habe ich als Trainer ja das Spiel dann auch nicht gewonnen und dann haben wir nochmal ein paar Videosequenzen im Bus reingeschaut, aber irgendwann dann auch sind die Augen zugefallen, als wir im Bus dann schon ein paar hundert Kilometer gefahren sind.
Ja, auch nur vernünftig. Irgendwann um 2:30, glaube ich, hast du gesagt, wart ihr hier. Insofern mehr als verständlich. Aber wie sehr gehst du dann ins Detail und auch mit dir ins Gericht? Ich meine, Feedbacken ist ja in jedem Job wichtig. Auf der anderen Seite muss man ja irgendwie auch mal einschlafen dann. Also irgendwann muss man ja so eine Sache auch abhaken.
Ja, ich glaube, da ich auch selber ein paar Jahre an den Ball treten durfte, habe ich immer festgestellt, dass man, selbst wenn man nicht gewonnen hat, aber ein gutes Spiel als Spieler gemacht hat, dass man sich im Klaren war und auch im Reinen mit sich. Das fällt mir als Trainer deutlich schwerer, weil letztendlich habe ich das Ganze so verantworten. Habe mich auch ergötzt an der ersten Halbzeit. Also ich freue mich dann auch, wenn meine Jungs so viel Spielfreude haben, unabhängig, ob es in der Spieleröffnung war, in der Übergang und wie wir die Tore rausgespielt haben. Also hätte ich auch gern länger geklatscht als nur 45 Minuten. Und dann ist es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gewesen. Und wenn man dann als Trainer vielleicht nochmal was aufsetzt, in der Halbzeit ein paar Veränderungen vornimmt oder auch vielleicht etwas thematisiert, was im zweiten Durchgang nicht mehr so auf den Platz gebracht werden kann, hängt damit auch zusammen, dass auf der anderen Seite auch ein Trainer steht mit Ideen und ich glaube auch, dass er alles anders machen wollte, als nochmal so Fußball spielen wie in den ersten 45 Minuten. Und da sind wir vielleicht dann nicht mehr ganz so gut reingekommen und auch nicht mehr in unsere Abläufe und entsprechend, ja, dann ist es vielleicht dann mehr, was einen beschäftigt und etwas Unruhe in mir auslöst.
Aber ich finde es schön, dass du trotzdem sagen kannst, weil manchmal habe ich bei dem einen oder anderen Trainer das Gefühl, vor lauter Fokus auf die Fehler, die die eigene Mannschaft dann macht, kann man gar nicht mehr so richtig anerkennen, dass auch der Gegner da einfach was gut gemacht hat. Weil es so sehr der Fokus drauf liegt, ja, und da stand er falsch oder er hat rausgeschoben worden, ich hätte rausschieben dürfen. Dieser Konter war einfach geil, ne? Also das muss man ja einfach sagen. Den kannst du ja nicht besser spielen, als sie es machen. Und dann kann man es auch mal anerkennen, ne?
Dann muss man es auch anerkennen. Es ist genauso auch die anderen beiden Tore. Also wenn man Clemens Fandrich sieht, den ersten Kontakt und den zweiten, wie er dann reinschiebt, das schafft bei uns auch noch Simon Terodde in der Box. Das hat er hier gegen St. Pauli gemacht. Und wenn einer den Ball Volley so nehmen kann, vielleicht in der zweiten Liga, auch in einer Auermannschaft, dann ist es leider Gottes Florian Krüger. Und das kommt dann auch zusammen. Und das ist etwas, wo wir als HSV auch empathisch für sein müssen, dass jeder gegen uns alles maximal dann vielleicht auch versucht auszunutzen. Ja, dann stehe ich auch da und sage, ja, haben sie gut gemacht, aber es muss ja nicht sein. Also wir können das Spiel schon mitnehmen, weil bei allen Kompetenz, die ich auch dem Kollegen Schuster zuspreche, aber vielleicht war auch er die Kerze angezündet in der Halbzeitpause, dass es nicht so weitergeht, als dass da noch irgendwo die Idee war, wir gehen nochmal raus und wollen das egalisieren, sondern hatte eher das Gefühl, wenn wir so weiter performen, dann kommt noch mehr bei uns als beim Gegner. Aber sie haben sich dann etwas anders positioniert und hatten halt diese Umschaltmomente und auch diese Augenblicke. Und da waren wir nicht so gut aufgestellt. Einfacher Ballverlust vor dem zweiten Tor und beim dritten Tor Standard, zweiter Ball. Hätten wir vermeiden können. Aber das sind dann halt Details. Also nochmal, nach Aaron Sands Pfostenschuss bin ich eher davon ausgegangen, dass wir vielleicht am Ende des Spiels als Sieger vom Platz gehen.
Das hast du es einmal schon kurz gesagt. Gegen den HSV ist es vielleicht auch in der zweiten Liga tatsächlich ein Phänomen, dass da nochmal ein paar extra Prozent Motivation, Kraft, was auch immer, freigesetzt werden. Du bist seit Sommer hier in Hamburg Cheftrainer. Hast du dich mit genau solchen Sachen vorab auseinandergesetzt? Zum Beispiel mal mit dem Dieter Hecking, einem Vorgänger, gesprochen, unter dem du ja sogar noch gespielt hast?
Weniger, Dieter hat ja relativ schnell dann auch den Job als Sportvorstand in Nürnberg übernommen. Da fand ich es dann nicht angebracht, sonst hätte ich es sicherlich gemacht, einfach weil ich auch eine gute Zeit mit ihm als Spieler hatte und wir auch einen guten Austausch hatte. Also sicherlich wäre ich eher auf ihn zugegangen und wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Aber mir war ja von vornherein klar, dass der Hamburger SV vielleicht etwas anders funktionieren muss als in den letzten beiden Jahren, wo er sich ausschließlich auf die Qualität des Einzelnen verlässt. Und ja, viele sagen, das Trikot in Hamburg ist halt ein bisschen schwerer und häufig ist es dann immer so, dass sich dann auch ein Trainer nach dem Spiel hinstellt und sagt, ja, der Gegner hat es halt auch richtig gut gemacht oder die haben sich in alles reingeworfen. Aber da sage ich auch, das weiß ich als HSV-Trainer ja auch vorher. Also ich weiß ja trotz alledem, dass das, was ich gerade gesagt habe, also viele gehen davon aus, dass sie nur 1, 2, 3, 4 Chancen bekommen und wenn sie die nutzen, ja, dann ist es schwer. Und wenn da noch ein paar Zuschauer drumherum sind, dann kann es auch deutlich schwerer werden. Also da profitieren wir vielleicht auch in dem Augenblick. Wenn man 2-0 in Braunschweig zurückliegt, dann steht auch die Hamburger Straße Kopf. Dann ist es sicherlich auch schwer. Aber da ist es ja wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir Lösungen finden. Und das war mein erster Ansatz. Also wir müssen lösungsorientiert arbeiten und letztendlich nicht hinterher erzählen, wie gut es der Gegner gemacht hat, sondern bei uns anfangen. Und ich finde, dass die Mannschaft sich da entwickelt hat, dass sie Lösungen hat, dass sie adaptiert, dass sie aufsetzt. Aber was ich noch viel bemerkenswerter finde und auch wenn ich nicht so auf Statistiken stehe, aber letztendlich, man sieht schon, dass wir mit Abstand die meisten Zweikämpfe gewinnen. Gestern hatten wir über 60% gewonnene Zweikämpfe. Normalerweise entscheidet das auch Spiele, hat es gestern nicht. Aber es zeigt auch, der HSV hat die zweite Liga angenommen und es muss auch nicht unbedingt Spaß machen, gegen uns Fußball zu spielen.
Ja, klar, also Benni, kann ich jetzt verraten, hat ein paar Statistiken über euch noch recherchiert, die kann er jetzt streichen.
Ja, genau. Also ich habe mal so reingeguckt, auch weil ich mir dann auch gerne nochmal so zu dem Grundgefühl gerne nochmal so eine Absicherung hole. Und da ist ja auch mit ganz top, was intensive Läufe, Sprints und so weiter angeht. Ne? Also das stützt ja im Grunde genommen genau das, was du sagst. Und weil du das HSV-Trikot gerade angesprochen hast, ich finde es ja immer so schön, wenn Spieler neu verpflichtet werden, gibt es ja den Running Gag so nach dem Motto, ich habe schon in der Bettwäsche des Vereins, jetzt des Neuen geschlafen und es gibt ja so ein paar Experten mittlerweile in Europa, die haben das schon 3 oder 4 Mal gesagt, dass sie jetzt endlich bei ihrem Lieblingsverein und 3 Jahre später denken sie, keiner erinnert sich mehr dran, dass sie das schon mal gesagt haben. Du hast aber tatsächlich ein HSV-Trikot als Kaya Schäpke getragen, ne? Also bei dir stimmt diese, wo man sich bei manchen drüber lustig macht, bei dir ist es wirklich so.
Ja, aber auch dann so ehrlich, dass es aus dem Zusammenhang ja dann immer ganz gut passt. Also wenn ich dann wieder erzählt hätte, mein erstes Fußballspiel war vielleicht Werder Bremen gegen 1. FC Köln, dann würde es wahrscheinlich auch dazu passen, ja, wenn ich Trainer in Köln wäre.
Stimmt, ja.
Spar dir den Joker auf. Weißt, was noch kommt.
Genau, also deswegen eher dieser Ansatz, ja, mein erstes Trikot war halt ein HSV-Trikot, aber das war dann reiner Zufall und dann wird es natürlich rund, dann wird es eine Geschichte. Ja, und aber auch, es passt ja auch in meine Zeit, es passt in meine Kindheit. Also da gab es ja dann nicht ganz so viel Auswahl. Ich hatte nicht so viele Plattformen, die ich bedienen durfte, um dann drauf zu schauen, wie man Fußball spielt. Da gab es halt nur die Sportschau, es gab den Hamburger SV, es gab Horst Rubesch. Ja, und da schließt sich der Kreis. Also wenn er heute am Trainingsplatz neben mir steht und mir erzählt, wie es früher war, kriege ich große Augen, weil das sind so Kindheitserinnerungen. Und das ist dann natürlich eine runde Geschichte und auch eine schöne Geschichte.
Du bist im beschaulichen Osnabrück aufgewachsen. Entsprechend groß dieser Schritt zum Hamburger SV. Wie hast du dich denn auf genau diesen Schritt vorbereitet? Dass du grundsätzlich noch den gleichen Job hast, das war klar. Aber du hast es schon gesagt, es ist ja doch was anderes, HSV-Trainer zu sein.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber neben dem, ich bin ja leider kein gebürtiger Osnabrücker, sondern nur im Landkreis geboren, aufgewachsen in Osnabrück. Das ist immer, ich sage zwar gerne, ich bin Osnabrücker, aber passt nicht so zusammen. Bin dann doch zur Welt gekommen im Landkreis, aber das war der Gründe, dass das Krankenhaus da stand. Und sonst bin ich Osnabrück durch und durch. Also es ist meine Heimat. Ich bin groß geworden, ich bin Fan geworden, ich bin Profi geworden. Ich habe Erfolge gefeiert als Trainer wie als Spieler. So, und irgendwann kommt man an den Punkt, vielleicht musst du auch mal wieder ein bisschen mehr sehen. Auch indem, dass ich 14 Jahre Profi war, aber 12 Jahre trotzdem in Osnabrück davon gewohnt habe. Also 2 Jahre Lübeck. Aber das waren wahrscheinlich die besten Jahre für mich, um als Mensch zu reifen und auch als Spieler und als Sportler zu reifen. Weil man vielleicht dann komplett aus seiner Wohlfühlalere raus ist. Und ja, das Leben letztes Jahr ein wenig entschleunigt gewesen durch Corona. Wir hatten diesen Lockdown dann einfach. Und dann macht man sich Gedanken, wo man gerade ist, wie man weiterkommen möchte. Und als Spieler habe ich es nicht geschafft, 15.30 Uhr und 15.30 Uhr ist einfach mein Traum. Also zudem, klar, auch darüber hinaus, ich setze mir keine Grenzen, keine Ziele, so wirklich 21 Uhr Mittwochabends die Champions-League-Hymne zu hören, vielleicht auch am Seitenrand. Ja, wenn das passiert irgendwann, wäre hervorragend. Nicht, wonach ich strebe, aber was ich mir offen halte und so dann im nächsten Schritt. Man bekommt nicht vielleicht ganz so oft die Chance und HSV-Trainer zu werden, ist definitiv oder zu sein, ist ein Privileg und die Möglichkeit zu bekommen, vielleicht dann auch nicht so häufig. Und da war klar, ich will mich verändern, ich will was Neues machen, ich will was Besonderes machen und vielleicht für den Moment einer von vielen sein, aber vielleicht dann doch der eine, der doch ein bisschen bewegt hat.
Gab es trotzdem im Umfeld Leute, die gesagt haben, oh, HSV, lass die Finger davon?
Ja, sehr viel sogar, aber ich weiß nicht so wirklich, warum, was so die Intention war. Also vieles dann immer aus der Vergangenheit, aber ich kann ja immer nur auf das einzahlen, was in der Zukunft und in der Gegenwart ist. Und ich glaube einfach, es ist diese Herausforderung, auf die ich mich gefreut habe, daran zu wachsen, weil ja, wenn man oben mal anköchen möchte im Profibereich, es gibt ja nichts oder nicht viel Größeres als den Hamburger SV, also unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, was Fankultur betrifft, was auch Mitgliederzahl betrifft, da können wir uns dann nochmal mit München vergleichen oder mit Dortmund oder dann vielleicht auch noch, habe ich jetzt gelesen, dann ist noch Schalke im Ranking vielleicht, was die Beliebtheit betrifft, noch ein bisschen höher angesiedelt, aber es ist der Hamburger SV, also die Größen, die hier Fußball gespielt haben, die kenne ich auch alle und wenn man in dieser Chronik als Trainer aufläuft, ja, dann ist es was ganz Besonderes und dann kommt natürlich dieser Satz, auf was lässt du dich da ein, ist es nicht zu groß für dich, aber naja, also habe ich auch schon häufiger gesagt, ich lasse mir von niemandem sagen, dass ich etwas nicht kann und entsprechend woher damit mit der Herausforderung? Mhm.
Spielt, hat da auch eine Rolle gespielt? Ich habe gelesen, dass du als Spieler ein paar Mal diesen nächsten Schritt, den es vielleicht gegeben hätte, nicht gemacht hast. Ich weiß nicht, wie bewusst du ihn nicht gemacht hast, also ob das dann einfach nicht gepasst hat oder ob du dann, als die Möglichkeit war, den Zeh in den Teich zu packen, dass du ihn wieder zurückgezogen hast. Hat das eine Rolle gespielt, jetzt als Trainer dann auf jeden Fall diese Herausforderung anzunehmen?
Ja, ich habe als Spieler relativ viele Seiten des Fußballs auch kennenlernen dürfen, auch wenn ich sehr heimatverbunden war. Aber gerade dieses von der Fankurve bis hin zum Mannschaftsführer in seinem Heimatverein, das ist ein weiter Weg gewesen, aber auch ein sehr privilegierter. Und man denkt, es geht immer so weiter und ich kann ja irgendwann auch mal Profi werden in Osnabrück, zweite Liga. Vielleicht kommt man noch weiter und dann bin ich der König von Osnabrück. Dann ist man als junger Spieler auch irgendwo so ein bisschen immer, findet nicht so wirklich die Balance, den Fokus. Viele Schulterklopfer, man hält sich für den Größten und entsprechend bin ich da so ein paar Mal von meinem Weg auch abgekommen. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr erwünscht wird, dann ist es auch etwas, was man vielleicht für sich auch einsortieren muss, was man verändern muss. Das ist mir gelungen mit dem Wechsel dann nach Lübeck. Ja, und diese Momente gab es ja immer wieder. Also als Spieler, wenn man den einen oder anderen Anruf kriegt, also hätte sicherlich dann auch in der Bundesliga auflaufen können. Ich habe mit Rudi Assauer zusammengesessen. Also in Gladbach habe ich mit Rainer Bonhoff gesprochen. Also es waren schon zu dem Zeitpunkt, Eintracht Frankfurt wollte mich in der Winterpause verpflichten. Habe ich gedacht, kann ich irgendwann mal machen. Nee, kann man nicht irgendwann mal machen. Also die Tür steht nicht ständig auf und so die eigene Performance passt vielleicht auch nicht immer. Und ich habe mir einfach mal geschworen, wenn ich diesen Augenblick nochmal verpassen sollte oder die Chance bekomme, werde ich diesen Augenblick nicht verpassen. Und es war der beste Punkt in Osnabrück, zu dem Zeitpunkt auch zu gehen, weil ich habe meine Range erreicht für den Moment in Osnabrück und Herausforderung Hamburger SV ist, ja, ich freue mich riesig drauf, hier sein zu dürfen.
Wie ist es so mit Rudi Assauer da zusammen zu sitzen? Das war ja nun schon ein etwas
besonderer Typ. Ein Bild mit Zigarrenqualm vor Augen gehabt.
Genau so war es. Es war sensationell. Er rief mich an. Ich war in Amerika, in den USA, Winterurlaub. Und dann rief er an und sagte, Rudi Assauer, wo ich wäre. Ich sag, in Amerika. Er sagte sofort, nach Deutschland wiederkommen, er würde mit mir reden wollen. Es war, ich sag, okay, so viel Geld hatte ich auch nicht, um einfach mal wieder einen Flug zu buchen, sondern ich sage, ich brauche noch ein paar Tage. Und dann bin ich da gewesen und dann hat mich Werner Engeling begleitet. Der war auch sehr gut mit ihm bekannt, hat früher in Osnabrück gespielt, dann in Bochum auch. Ja, und dann haben wir da gesessen und dann war es genau dieser Zigarrenqualm. Er rauchte Zigarre in seinem Büro, pustete mir ins Gesicht. Ich habe so ein bisschen mich geräuspert und dann sagte er, ja, tut mir leid, schlechte Angewohnheit. Ich sag ja. Er sagt, ja. Weiß ich, macht den Kasten auf seiner Zigarrenbox und zündet sich die nächste an. Also es war genauso, wie man dieses Bild von ihm hat. Und hat dann nicht funktioniert das Ganze, aber war echt cool, diesen Menschen kennenzulernen. Und auch ja, für mich genauso was Besonderes, wenn ich heute dann auch über mich lese, dass Uwe Seeler was zu sagen hat oder so, dann sind das so besondere Momente für mich.
Also wir wissen nicht, ob es passiert, aber wenn dein Leben irgendwann verfilmt wird, diese Szene wird drin sein. Rudi Assauer qualmt die Zigarre ins Gesicht. Wir wissen noch nicht, wie der Film ausgeht, aber das kriege ich jetzt aus meinem Kopf nicht mehr so raus. Lass mal ein bisschen über deine Art, Trainer zu sein, sprechen. Du hast ja mit dem Amtsantritt hier grundsätzlich auch erstmal wieder die Aufgabe gehabt, den Vorgesetzten, ich glaube im ersten Schritt und dann natürlich auch dem Team klarzumachen, was ist eigentlich meine Idee von Fußball? Was will ich hier? Hast du die so klar? Gehst du als Trainer durch deine Karriere, durch dein Berufsleben und weißt, meine grundsätzliche Philosophie ist diese? Oder ist das fluider, weil man sich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen muss?
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, aber es ist genau, das ist meine Philosophie. Also alle meine Spieler müssen sich anpassen, aber dazu muss ich auch in der Lage sein als Trainer. Also jetzt nur Plan A zu haben, alternativlos. Also ich weiß auch, also vielmehr so alternativlos, dass man vielleicht ein bisschen mehr braucht. Also mein erstes Spiel als Cheftrainer gegen Magdeburg beim VfL Osnabrück, ich hatte einen überragenden Plan A. Der ging 10 Minuten gut, dann hat der Gegner umgestellt, ich hatte keinen Plan B. Also es war sehr schwierig. Also diese Herausforderung anzupassen, ist halt tagtäglich gegeben, auch im Umgang mit Menschen. Und ich habe in meinem Leben immer dazugelernt, weil ich halt eine unheimlich hohe Bereitschaft habe, auch mich weiterentwickeln zu wollen und auch zu lernen zu wollen. Das zeigt ja auch mein Werdegang. Also als Spieler wie als Trainer, zudem auch, wenn man irgendwann dann auch mal mit 40 noch in der Uni sitzt, dann hat man halt diese Bereitschaft, auch lernen zu wollen. Und das ist, diese Adaption findet man häufig in meiner Spielphilosophie, in meiner Idee auch wieder. Also wenn was nicht funktioniert, dann habe ich Lösungen und keine Probleme. Und damit gehe ich dann auf die Mannschaft zu. Das ist die Art und Weise, wie ich funktionieren will. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache. Aber ich mache alles aus einer Überzeugung heraus, weil ich glaube, es ist der richtige Weg. Und es hat immer ein bisschen was mit Mut zu tun, aber auch mit einer gewissen Fehlertoleranz und der Bereitschaft auch zu seinen Fehlern zu stehen. Und ich glaube, das kann ich als Mensch besonders gut, das kann ich als Trainer. Ja, und wenn ich schaffe, meine Jungs damit auf eine Reise zu nehmen und sie agieren ähnlich, kann laufen.
Wir haben in der vergangenen Woche uns schon mal darüber unterhalten, Julian Nagelsmann zum Beispiel, den du ja auch kennst, ihr habt zusammen Trainerlehrgang gemacht, da waren auch noch Domenico Tedesco dabei, Matarazzo war dabei, also ein interessanter Jahrgang, der da zusammengekommen ist. Der hat ja unabhängig von dem einzelnen Spiel Prinzipien für sich definiert, Offensive, Defensive, wie hat er es gesagt, so Handlungsmuster, in die sich seine Mannschaft, seine einzelnen Spieler in Stresssituationen immer fallen lassen können. Hast du das auch?
Ja, habe ich auch. Genau, weil das ist das, was ich mit zum HSV gebracht habe. Ich fand, dass es in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und einfach auch dahin musste, weil ich hatte als Jugendtrainer in Osnabrück immer die Herausforderung, dass ich gegen die ganz großen Leistungszentren kämpfen musste. Und da kommt man relativ wenig durch mit einer Grundordnung, mit einem System oder einer Philosophie, wie man sein möchte, sondern da braucht man Handlungsalternativen. Also da geht es einfach nur, dass man in Prinzipien sich selber abholt. In der Anspielbarkeit, das war unser Spiel mit dem Ball, in der Geschlossenheit, im Spiel gegen den Ball, in der Unterstützung, aber auch in Momenten des Umschaltens. Und das habe ich zusammen mit Merlin Polzin dann auch verfeinert, mit in den Profibereich genommen und das habe ich auch zum HSV genommen, weil genau das ist dieser Punkt. Wir wissen gar nicht, was am Wochenende passiert. Wir wissen nicht, was hat Erzgebirge Aue gegen uns vor, weil jeder setzt ja was Besonderes gegen den HSV auf und deswegen müssen meine Spieler sich immer wieder auf das reduzieren können und nicht dann unbedingt immer nur Plan A, sondern Plan B, in dem Fall sich an diesen Prinzipien zu orientieren und wenn es Kleinigkeiten sind, wir haben da 6-7 für uns definiert und wenn es nur ganz plakativ ist, Räumen um zu öffnen, dann wissen die Jungs immer, dass sie häufig in gegenläufigen Bewegungen unterwegs sein müssen, also es dauert, aber es passt sich an und vielleicht von Julian nicht ganz neu erfunden, sondern machen die Kollegen und ich vielleicht auch ein wenig.
Ich weiß, Marco Rose hat sowas auch. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen mehr, bei dem das Thema ist. Also nochmal, dass ich es auch verstehe, das sind quasi Dinge, auf die sie sich immer verlassen können. Auch wenn der Gegner vielleicht mal was anderes macht, aber ich meine, zum Beispiel Räume zu schaffen durch Läufe, gegenläufige Bewegungen und all das gilt ja immer. Und dieses Prinzip ist dafür da, um den Jungs dann zu sagen, auch wenn es stressig wird auf dem Platz, daran könnt ihr euch immer zurückerinnern oder wie du gesagt hast, du kannst dich da reinfallen lassen.
Genau, genau so soll es sein. Also gerade in dem Augenblick, wenn man als Hamburger SV auch häufig Fußball spielt und viele Gegner es versuchen, dann auch mannorientiert zu verteidigen. Aue ist dann halt auch so ein Fall. Ich war im letzten Jahr auch mit dem VfL Osnabrück nicht so unerfolgreich gegen den HSV mit diesem Mannverteidigen, weil grundsätzlich dieses Verändern der von Bezugspunkten vielleicht der Mannschaft auch so ein bisschen gefehlt hat. Und wenn ich das schaffe, wenn ich den Gegner in Bewegung reinbringe, die vielleicht auch eher atypisch sind, dann öffne ich für mich Räume. Und das ist etwas, worauf die Spieler sich immer wieder beziehen können. Deswegen immer unabhängig vom System oder von der Ordnung, sondern eher, wie ist das Positionsverhalten dann entsprechend und im Spiel mit dem Ball. Und genauso auch gegen den Ball. Also es muss immer klar sein, dass wir eine Art und Weise haben, wie wir verteidigen wollen. Und ich glaube, es hilft auch dann dem Spieler, wenn er sich immer darauf reduzieren kann.
Machen wir es noch plastischer, das bedeutet also, das ist das doch relativ früh, was die Mannschaft an die Hand bekommt, oder? Das ist quasi die Daniel Thune-Fibel mit den 6-7 Sachen und das ist jetzt erstmal das kommt jetzt auf euch zu. Manche Sachen habt ihr vielleicht unterm Vorgänger schon gehabt, manche Sachen verändern sich jetzt. Das ist ja dann der Grundstock, den du erstmal mit ihnen quasi durchgehst, ne?
Genau, und ganz trivial fange ich mit Dingen an, die eigentlich jeder können müsste, ist Verteidigen. Also für Verteidigung brauche ich keine Qualität, da muss ich nicht besonders gut Fußball spielen können, sondern ich muss eine gewisse Art an Balleroberungsmentalität haben, an Willen und an Bereitschaft. So, jetzt ist die Frage, wollen wir ja alle, steht auch in jedem, wahrscheinlich in jeder Vereins- und Leitkultur drinne. Aber die Frage ist ja, wie kann ich das Ganze trainieren? Und dann muss ich halt auch Dinge schaffen auf dem Platz, die es vielleicht deutlich mehr Spaß machen, wenn man den Ball gewinnt, als wenn man den Ball verliert. Und das ist etwas da dann auch wieder drauf bezogen, dass es grundsätzlich da mal auch geht, wie wollen wir den Ball gewinnen? Nachher klar, immer größer werden, in welchen Räumen, aber das ist etwas, das müssen wir erstmal ein bisschen umkehren, dass wir erstmal dazu alle anhalten, wir brauchen das Spielgerät und das möglichst schnell, weil dann können wir das machen, was uns am meisten Spaß macht. Und so ist es dann auch irgendwann am Ende der Vorbereitung im Spiel mit dem Ball, dass wir dann aufsetzen, wie wollen wir eigentlich Fußball spielen, aus welcher Ordnung, in welchen Räumen. Und dann, ich habe es mal so plakativ genannt, lass niemals den gegnerischen Torhüter deine Rückennummer sehen. So, das ist unser Offensivspiel. Was bedeutet das wieder? Letztendlich, ja, ich habe eine offene Spielposition. Wenn der Torhüter meine Rückennummer nicht sieht, dann bin ich zumindest erstmal in der Lage, vertikal zu spielen. Weil unser Ziel ist es, unser ersten Kontakt soll einfach offensiv sein. Kann ich aber auch nur, wenn ich vorher positioniert bin. Ich brauche keinen Schulterblick. Ich will nicht, dass der Spieler mit dem Ball aufdreht, sondern ich will sehen, dass er vorher, bevor er den Ball kommt, schon den spielfähigen Raum erkennt und auch screent. Das sind was, da arbeiten wir jeden Tag dran, dann auch im Detail. Vielleicht ist es ein bisschen viel und es ist auch sicherlich eine Überfrachtung. Das ist mir auch bewusst, aber dafür sind wir da. Und dann spielen wir keinen Pass, um einen Pass zu spielen, sondern letztendlich, dass wir klar definiert haben, in welchen Fuß.
Ist wie in so einem Lego-Haus, ne? Also es fängt erstmal an mit der Defensive und dann klack kommt das nächste drauf und klack kommt das nächste Prinzip drauf. Ja.
Weißt du, wie er seine Woche verbracht hat?
Lego Harry Potter, Entschuldigung.
Wir haben uns tatsächlich schon häufiger über den Trainerjob unterhalten, geht schon ziemlich in die Richtung. Eine Entlassung ist schrecklich, können wir uns schwer reindenken und nur vorstellen, dass das natürlich absolut schlimm ist. Aber wir stellen uns vor, dass es fast noch schwieriger für einen Trainer ist, wenn er seine Mannschaft verliert, also zum Beispiel von einer Idee überzeugen möchte, wie deiner jetzt mit den Prinzipien, aber merkt, schlimmsten Fall gleich am Anfang, aber irgendwann, die folgen mir jetzt nicht mehr. Dein Weg war jetzt so positiv geprägt als Trainer. Ich gehe mal davon aus, dass du das nicht erlebt hast, aber vielleicht als Aktiver. Ja, hast du das mal selber erlebt, dass ein Trainer diese Kabine verloren hat, wie man das so schön dann sagt oder auch so hässlich?
Also zum einen, es geht nicht immer so wie das Messer durch die Butter für jeden Trainer. Also das meine ich mit Anpassen. Also wir sind ja überragend in die Saison gestartet mit guten Ergebnissen, aber nicht den besten Spielen. Und dann mit einer Phase, die schwierig auch für uns war, was das Ergebnis betrifft. Und klar, wenn man neuer Trainer ist, dann hinterfragt man auch viele Dinge. Und das meine ich, ich habe auch angepasst in dieser schwierigen Phase und vielleicht auch Veränderungen vorgenommen, ein bisschen Tempo rausgenommen, ein bisschen die Variabilität auch rausgenommen, um vielleicht auch den Kreis zu schützen, um vielleicht wieder ein alte Abläufe zu kommen, weil sie vielleicht dem Spieler auch etwas mehr Sicherheit geben. Dazu muss man auch in der Lage sein. Also deswegen, davon sollte man sich auf jeden Fall lösen, immer nur Plan A zu haben und den durchzubringen zu wollen, weil letztendlich entscheidet jeder Spieler oder die Mannschaft darüber, wie man Fußball spielt. Wir haben der Mannschaft immer mal klar gemacht, dass es grundsätzlich immer dasselbe ist. Ihr könnt euch immer wieder auf die Prinzipien dann auch wieder beziehen, was ihnen gut getan hat, weil sie wussten, okay, wir haben einen Plan, es ist eine Lösung da. Es dauert halt, man muss geduldig sein und wir zeigen jetzt, dass wir neben guten Ergebnissen auch einen ganz guten Ball spielen. Also sicherlich in der letzten Woche Paderborn top, in Düsseldorf eine Halbzeit. Wir sind noch nicht so konstant, ich glaube, das muss noch kommen, aber es dauert. Es dauerte vielleicht auch in dem Zusammenfinden zwischen Trainer und Mannschaft. Das sehen wir in Fürth, das sehen wir in Bochum, das sehen wir in Kiel. Die Kollegen sind halt ein bisschen länger da als ich, aber ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass sie oben stehen. Also da braucht man halt ein bisschen Zeit und ich glaube, das größte Problem, um darauf zu kommen, es ist eher die Führung. Du kannst eher als Mensch eine Mannschaft verlieren als Trainer, finde ich. Als Trainer definiert sich vieles über das Ergebnis und dann ist ja völlig egal. Also es gibt so gute Trainer, die sind verantwortlich für Erfolg. Es gibt so schlechte Trainer, die können auch nicht Erfolg verhindern, wenn die Mannschaft funktioniert auf dem Platz. Aber in dem Augenblick, wo man vielleicht nicht mehr authentisch ist, wo man den Respekt innerhalb dieser Mannschaft verliert und um da auch die Frage zu beantworten, das habe ich auch in der Vergangenheit, dass ich sicherlich auch Trainer hatte, unter denen ich nicht gerne gespielt habe, aber nicht, weil er ein schlechter Trainer war, sondern weil er mir menschlich nicht zugesagt hat, weil seine Sozialkompetenz sich nicht mit meiner deckte und auch nicht mit meinen Werten. Und dann ist es schwer für den Trainer durchs Feuer zu gehen und dann verliert man auch eine Mannschaft und dann verliert man Spieler, dann verliert man Spiele und dann auch irgendwann seinen Job.
Kommt aus der Erfahrung auch das, was du vorhin schon gesagt hast, dass das zu deiner DNA eben auch gehört, mit Fehlern umzugehen, zu Fehlern zu stehen? Denn da bist du als Trainer dann auch authentisch. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch andere Trainer gibt, die das versuchen, wenn es nur irgendwie geht, zu vermeiden, um keine Schwäche zu zeigen.
Ja, muss man auch sehr sensibel mit umgehen. Also
ja, wenn du jede Woche dich ans Mikro stellst und sagst, war mein Ding, dann ja,
oder intern, ne? Jetzt lass vielleicht mal die Mikrosituation raus, aber intern gegenüber der Mannschaft ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste, ne?
Ja, wobei der Mannschaft, den Spielern gegenüber bin ich ja der Mensch. Das ist ja genauso im umgekehrten Fall auch. Viele vergessen ja auch, dass da unten Menschen Fußball spielen, wenn sie dann auch mal einen verbal auf die Fresse bekommen. Aber es ist eher dieses Medial. Also wenn ich mich 10-mal in Hamburg hinstelle und sage, okay, war mein Fehler, war nicht die beste Idee von mir, dann sagen sie irgendwann, ja, der hat ja gar keine guten Ideen mehr. Oder dann ist auch, das hatte ich vor ein paar Monaten auch, dann ist jede Einwechslung halt auch ein Fehler und eine, auch eine schlechte Idee. Aber das weiß ich ja im Vorfeld nicht. Also so stelle ich mich jetzt auch nicht mehr hin und sage, geht auf meine Kappe. Fakt ist nur, ich kann ja immer nur von meinen Menschen oder meinen Mitmenschen etwas verlangen, was ich ihnen näher gebracht habe. Und wenn ich mit den Jungs nichts trainiere, dann kann ich auch nicht verlangen, dass sie es im Spiel umsetzen. Deswegen versuche ich, möglichst viel abzudecken. Und wenn ich etwas nicht umgesetzt habe oder nicht trainiert habe, dann halte ich gerne mal den Kopf dafür hin. Und wenn ich falsche Entscheidungen innerhalb eines Kreises treffe, dann bin ich auch gerne bereit und sage, es ist mein Fehler. Aber immer nicht so, dass ich nicht ausschließlich immer alles schützen will um mich herum, sondern einfach auch eingestehen will. Und die Menschen, die Spieler machen auch alle Fehler und niemand macht es aus Absicht. Zumindest glaube ich das nicht. Und ich glaube, es tut einem unheimlich gut, wenn er nach einem Fehler in den Arm genommen wird, als wenn ich ihm den Fehler permanent wieder vorhalte. Also da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon ein paar mehr und ein paar zu viel auch in der Hinrunde.
Da ist er, der in den Arm nehmen Tune, nicht der hektische Tune.
Ja, zumindest vielleicht auch der Mensch und dann auch jemand, der vielleicht dann auch nicht unbedingt erzählen will, wenn einer aus 5 Metern übers leere Tor schießt, so, Mensch, du hast zu viel Rückenlage. Sondern einfach, nee, ich habe den Ball auch schon 3-mal drüber geschossen in meinem Leben. Also ja. Es kommen Momente, wo du wieder reinschießen darfst.
Wie baust du eine Beziehung zu einer neuen Mannschaft auf? Machst du bewusst Dinge, um, ich sag jetzt mal, das Vertrauen zu gewinnen, dass die merken, was bin ich eigentlich für ein Typ? Pickst du dir die offensichtlichen Führungsspieler erstmal raus, weil du weißt, die sind auch fürs Gefüge wichtig? Wie macht man das? Also ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, wie würde ich eigentlich umgehen damit, wenn ich einen Haufen von 19 bis Mitte 30-Jährigen jetzt übernehmen würde und die versuchen müsste zu führen. So, du musst ja irgendwie erstmal den Laden auf deine Seite kriegen.
Ich weiß nicht. Ich kann ja immer nur den Weg für mich definieren, wie ich es machen würde. Ich weiß gar nicht, ob es auch dann richtig ist. Also das mache ich auch wieder mit anpassen. Also einen Kader vom VfL Osnabrück zu trainieren als Trainer, in Entscheidungen involviert zu werden, welcher Spieler da ist und auch vielleicht junge, hungrige Spieler zu trainieren, ist was ganz anderes, als zum Hamburger SV zu kommen, wo alle Spieler eingesammelt wurden in der zweiten Liga und überall Topspieler waren, mit dem Anspruch, sie müssten auf dem Platz stehen und wo vielleicht auch zwar das Kollektiv im Vordergrund steht, aber jeder Einzelne trotzdem sagt, ich gehe auf den Fußballplatz. Was vielleicht in Osnabrück nicht anders gewesen ist, aber wo man vielleicht dann relativ einfach auch sich das erklären lässt, warum das der Fall ist. Und hier ist es vielleicht dann die etwas größere Herausforderung, weil es sind halt viele unheimlich gute Spieler, die auch schon ein bisschen mehr gesehen haben. Also Aaron Hunter immer genannt, 300 Bundesligaspiele, also der hat wahrscheinlich schon von 20 Trainern gehört, wie Fußball funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, ihm gar nicht zu erzählen und ihm zu erklären, wie Fußball funktioniert, sondern ihn einfach darum zu bitten, sich auch etwas einzulassen. Das war etwas, das war mein erstes Gespräch, er war mein erster Spieler, mit dem ich gesprochen habe und wo ich ihm einfach gesagt habe, das Einzige, was ich erwarte, ist, dass du es mitträgst, aber dir nicht von mir erklären lässt, wie es funktionieren soll, sondern trag es mit und dann hinterfrag es, wenn es okay ist. Und so muss man, glaube ich, jeden einzelnen Spieler dann abholen. Ich habe bewusst vor der Saison mit keinem gesprochen, Aaron war mein erster Partner, dann im Trainingslager mit dem einen oder anderen. Es ist dann immer gut, wenn man sich ein bisschen austauscht. Man macht auch mal Fehler in diesen Gesprächen, weil man vielleicht als Sender total falsch unterwegs ist und der Empfänger dann auch. Ich glaube, sowas muss einfach wachsen und ich glaube, es gibt gar keinen stringenten Plan A oder B, sondern auch da muss man immer wieder anpassen und vielleicht auch mal zwischenmenschlich ein bisschen was ranlassen, wenn man einfach mal nebeneinander steht. Und ich glaube, Sonny war im Team der Woche, diese Woche bei FIFA hat er sich reingespielt. Da rede ich dann ganz ehrlich mit ihm drüber, weil mein Sohn da unheimlich drauf abfährt. Und dann sind es vielleicht auch immer ganz gute Sidekicks oder ganz gute Geschichten, um vielleicht auch mal auf anderer Ebene sich zu unterhalten.
Hast du eine Idee, wie du auf deine Mannschaft wirken willst? Und zwar im Sinne von der Kumpeltyp, der auch dazu steht, dass er so ein Ding halt auch schon mal rübergeballert hat, aber gleichzeitig Respektsperson, Autoritätsperson, vielleicht ja sogar in manchen Dingen mit dieser größeren Erfahrung Vorbild. Machst du dir da eine Platte drüber?
Ja, früher habe ich mir eine Platte gemacht, dieses, man will immer alle mitnehmen, unmöglich. Man kann ja gar nicht alle mitnehmen. Also hat man erstmal 11 auf dem Platz, dann hat man 9 auf der Bank sitzen, die nicht ganz so glücklich sind, weil sie eine Trainingsjacke anhaben und ganz oben auf der Tribüne sitzen auch nochmal 8, die einen auch unheimlich hassen in dem Augenblick, wo sie nicht Fußball spielen. So, und wenn man dann auch mal eine Idee hat, mal eine Geschichte erzählt, dann hört man auch in der Kabine, sieht man auch, wer die Augen auf hat und die Ohren dazu dem auch. Also da ist es dann schwierig, vielleicht auch alle zu bekommen. Aber immer in dem, dass man es trotzdem versucht, dass man aus dieser Überzeugung heraus handelt, auch alles geben zu wollen. Also ich glaube, ich kann mich immer ganz gut einspeisen in das Ganze, aber nicht ausschließlich. Also ich will kein Kumpeltyp sein, aber ich will auch nicht der Autoritäre sein. Also ich bin mit den Jungs per Du. Das fällt den jungen Spielern unheimlich schwer, die immer noch Sie sagen. Sag ich, komm noch mal rein, versuch's noch mal mit Du. Und dann ist es vielleicht dann etwas einfacher. Als Gruppe ist die Mannschaft auch immer sehr stark. Dann wollen sie auch nicht so viel Nähe haben von einem Trainer. Ich weiß gar nicht, ob sie mich auch bis heute komplett verstanden haben, aber ich lasse sie ja mal dran teilhaben. Also wenn ich vor 4 Wochen gegen den VfL Osnabrück spiele, dann sage ich auch, was in meinem Herzen los ist und wie es mir dabei geht. Das tut vielleicht gut, den Jungs auch zu wissen, was mit ihrem Trainer am Spielfeldrand passieren kann. Aber sie wissen auch ganz, aber in dem gleichen Zuge sage ich auch, wie stolz und wie glücklich ich darüber bin, dass ich ihr Trainer sein darf jetzt, weil es mein Qualifying war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das tut ihnen dann immer ganz gut. Also nie so, dass ich dann Peitsche bin, dann vielleicht eher Zuckerbrot. Und heute habe ich ihnen auch erzählt, dass ich gestern Abend als Fußballer richtig Bock hatte, aber dass das Ergebnis letztendlich unnötig war. Und das wissen die Jungs auch. Also ich brauche ihnen weder die erste Halbzeit zeigen noch die zweite.
Es ist am Ende diese Mischung, ne? Es ist nicht nur Taktiktafel, es ist dann vielleicht auch ganz viel, also ich weiß nicht, sogar Kalender oder so. Wie viel Thema ist denn sowas wie, wie geht's dem Nachwuchs? Die Freundin hatte Geburtstag oder sowas. Also das sind ja auch viele Individuen, wo man sich im Zweifel mit den Begleiterscheinungen ihres Lebens mal so ein bisschen beschäftigt, wahrscheinlich als Trainer. Gibt es einen eigenen Kalender, wo drinsteht, da hat der Geburtstag und da ist das Kind geboren und so weiter und so fort?
Nee, den gibt's nicht. Also ich planbar, das fände ich auch schlecht. Also dann ist es nicht mehr authentisch. Ich glaube, es muss in dem Moment einfach passen. Und da sage ich, auch wenn es viele sagen, da ist Jürgen Klopp halt einfach so eine Benchmark. Also dadurch, dass sie auch eine gewisse Nähe zu Dortmund hatte, mit Patrick Mojela als sehr guten Freund, Marco Reus, Kevin Großkreuz zusammengespielt in der Phase, als ich nichts hatte, war ich halt auch mal beim Training, war in den Gebäude drin, ja, und dann habe ich meinen kleinen Jungen mitgenommen, der war 7 Jahre alt, und dann kommt Jürgen Klopp auf ihn zu und sagt, Mensch, dass du heute hier bist, das ist das Allergrößte. Und mein Sohn hat riesen Augen gemacht. Und dann haben wir einfach ein paar Worte, etwas in einem ausgelöst, in ihm unfassbar viel Freude, in mir ein unheimlich warmes Gefühl. Und das ist was, das ist ja spontan, das hat er ja nicht geplant, als er reingekommen ist, er hat gesagt, oh, Daniel Thun, den wollte ich auch mal haben, netter Typ, jetzt erzähle ich dem Jungen mal, wie cool es ist. Sondern nein, es kam aus ihm heraus. Und ich finde, vielleicht so ein bisschen Empathie habe ich davon auch, aber versuche immer noch natürlich an alle Geburtstage zu denken meiner Spieler. Aber wenn ich dann jetzt noch die Frauen anrufe oder den Kindern noch ein Geschenk mitbringe, dann ist es vielleicht irgendwo Copy-Paste und dann ist es nicht meins, weil ich dann eher der bin, der auch mal einen Geburtstag vergisst und auch vielleicht dann einfach mal verpennt.
Ich wollte gerade sagen, also spätestens da würde meine Trainerkarriere dann auch heftig scheitern. Also wenn ich Geburtstage auf dem Schirm haben müsste.
Ja, aber stimmt, du hast gesagt, ne, Kloppo hat dich mal haben wollen und du wolltest nicht, ne? So war das, oder?
Ja und nein, also Zeitpunkt beim ersten Mal war zu spät, also ich hatte gerade in Osnabrück nach dem Zweitliga-Abstieg meinen Vertrag verlängert, dann rief er mich nachmittags an, auch super Geschichte, halt auch Jürgen Klopp, war gerade auf Mallorca gewesen, auf Abschlussfahrt, abgefeiert mit Michael Turk, Sandro Schwarz und rief mich an und sagte, Mensch Daniel, ich habe gehört, du hast mit meinen Jungs auf Mallorca gefeiert. Ich sag, ja, war richtig gut, sagt er, ja, weißt du, wo man richtig gut feiern kann? Hier bei uns im Rhein-Hessen-Gebiet. Also so ein Entree ist natürlich überragend. Also erstmal komplett Eis gebrochen. Habe ich gesagt, ja, habe mich aber schon entschieden. Ich bleibe in Osnabrück noch ein weiteres Jahr. So sind wir auseinander. Und ein paar Jahre später nochmal zusammen getroffen. Da wollte er mich aus Lübeck holen. Da hat mir angeboten, nach einer schweren Verletzung dann auch dort zu trainieren. Konnte mir keinen Vertrag anbieten, aber gesagt, wenn du fit wirst, dann komm doch gerne mal vorbei. Und ja, das vergisst man ja nicht. Das ist ganz geil. Und ich glaube, da gibt es zig Geschichten. Also immer in dem, dass man genau das vielleicht von ihm bekommt, was man nicht erwartet. Ich weiß, Patrick, sag ich ja, Uwe ist ein guter Freund von mir, hat im Pokalspiel in Düsseldorf mal eine gelb-rote Karte bekommen und Borussia Dortmund ist trotzdem weitergekommen. Die erste Frage vom Reporter war an Jürgen Klopp, so, jetzt schnappen sich Patrick Uwe Mojela und der kriegt wahrscheinlich richtig einen drüber dafür. Dann sagt er, ja, er schnappt sich ihn, aber wird zu ihm hingehen und wird sich dafür bedanken, dass er seiner Mannschaft ermöglicht hat, so ein geiles Spiel zu machen. Und es ist, ja, einfach mal Betrachtungswinkel verändern, kann ich auch ganz gut und macht's halt einfach besonders. Und deswegen wahrscheinlich jeder Trainer oder jeder Spieler, der mit Jürgen Klopp unter ihm arbeiten durfte, mit ihm gearbeitet hat, kennt solche Geschichten und wird immer auch ein gutes Wort über ihn verlieren.
Wir brauchen so eine Klopp-Einstiege für unsere Interviews, um das Eis zu brechen.
Ja, dann
setz dich hin und schreib 5. Ach nee, dann ist ja wieder nicht mehr authentisch.
Ich wollte gerade sagen, können wir uns nochmal an mit Marc Hosiger, haben wir vor einer Weile mal geredet, der natürlich über Jürgen Klopp auch einiges zu erzählen hatte. Klar, der ist in diesem Bereich, du hast es Benchmark genannt, auf jeden Fall absolut herausragend. Wird dieser Teil vielleicht dann sogar von vielen unterschätzt, also dieser menschliche Teil? Du hast gesagt, die Mannschaft verlierst du eher über diese menschliche Seite als über diese Coaching-Seite. Auch wir sind natürlich, gerade wenn wir über Leute wie Julian Nagelsmann sprechen, begeistert von dem, was die taktisch tun am Spielfeldrand, und gerade in Julian ist natürlich jemand, der dir dann auch noch erklären kann, wo wir leuchtende Augen bekommen. Wir haben die Achter ein bisschen breiter aufgestellt, dadurch habe ich dann in der zweiten Halbzeit wieder die Spielkontrolle gefunden. Wahnsinn, aber dieser andere Teil, dieses Menschliche, was du jetzt mit dem Beispiel Jürgen Klopp ein paar Mal gebracht hast, das geht vielleicht sogar ein bisschen unter, denn das ist ja für eine Mannschaft im Zweifel wichtiger, als ob die Achter ein bisschen breiter stehen.
Ja, es hängt immer an den Empfängern auch. Also ich glaube, es liegt auch an der Mannschaft selber immer, für was sie empfänglich ist, ob sie dann eher nur das brauchen, inwieweit die Sechser abkippen müssen, welche Zonen überladen werden müssen. Das gibt auch Trainer, die vielleicht eher diesen Ansatz haben. Aber ja, ich brauche das andere. Ich brauche die menschliche Nähe, ich brauche die Nähe. Also ich habe sie gebraucht als Spieler, und das ist das Gute. Ein paar Mal durfte ich auch hinter dem Spielgerät hinterherlaufen. Ja, ich weiß, wie beschissen es sich anfühlt, wenn man dieses Plexiglas über dem Kopf hat. Wie beschissen es sich anfühlt, auf der Tribüne oben zu sitzen. Wenn ich dann im Spielersatztraining den Jungen auch noch laufen lasse dafür, ich verliere ihn, ich kriege ihn nicht. Aber wenn ich dann zusehe, dass ich ihm zumindest den Respekt entgegenbringe, dass er noch ein vernünftiges Spielersatztraining kriegt, dann soll er mich hassen, gar keine Frage. Also es wäre auch völlig unnormal, wenn er es nicht tut. Aber er darf es mir dann gerne durch Leistung zeigen. Und ich glaube einfach, ja, das vielleicht Jürgen Klopp ganz, ganz viele Jungs haben, die für ihn durchs Feuer gehen, und entsprechend, ja, Kevin Großkreuz kenne ich ja auch sehr, sehr lange, und vielleicht war er nie der beste Fußballer, aber er ist halt marschiert ohne Ende, und für aus einer Überzeugung heraus, klar, weil sie gelb-schwarz war, aber weil auch am Rand einer stand, den unterstützt hat, und auch, haben wir ja in den letzten Tagen auch gelesen, auch immer noch unterstützt und immer noch eine nette Botschaft für ihn hat, und vielleicht gewinnt man nicht immer Spiele, aber man gewinnt viele Menschen für sich. Und wenn man viele Menschen für sich gewinnt, auch in einer Mannschaft, dann gewinnt man vielleicht dann doch wieder Spiele. Also vielleicht ist das der erste Ansatz.
Was das Fußballerische angeht, Benni, du erlebst es in der BBL. Ich krieg's jetzt, wenn ich NBA kommentiere, aus dem Basketball mit, gibt es Coaches, die sich tatsächlich aktiv bei den Kollegen auch mal sowas aus dem Playbook abschauen. Also logischerweise ist Basketball da, ich weiß, du hast einen gewissen Bezug zu der Sportart, nochmal ein bisschen anders, weil du eben so sehr präsente Spielzüge hast. Aber gibt es was du auf dem Feld siehst, wo du sagst, oh, da gucke ich mal hin, vielleicht eine Standardsituation, die du beim Kollegen abschaust?
Und natürlich Basketball musst du, oder generell im Sport?
Adaptiert auf den Fußball. Also ich weiß, oder wir wissen, beim Basketball gibt es das tatsächlich, dass so ein Coach auch mal sagt, okay, da, also mit dem Block da, um dann den freizuspielen, ja, das habe ich hier gesehen, was der Kollege macht, packe ich jetzt auch in mein Playbook. Ich frage mich, ob es das beim Fußball gibt. Ob du eine Standardvariante siehst von Bayern 04 Leverkusen und sagst, da gehen wir morgen mal ins Training, das könnten wir vielleicht auch mal einüben.
Ja, absolut. Also diese Offenheit muss man ja besitzen. Immer in dem, dass man auch Dinge modifizieren sollte oder modifizieren kann, dass sie vielleicht noch erfolgreicher sind. Also viele bieten ja auch unheimlich viel an, und dann kann man das aufnehmen. Und dann ist es im Fußball, dann sind auch Dinge, die man hinterfragt. Deswegen frage ich gerade nach Basketball. Also wenn ich so an Handball immer denke, wenn ich an Umschaltmomente denke und man sieht immer Zeitlupen, wie einer aufs Tor wirft, aber ein anderer schon, der wegläuft, dann finde ich, es ist brutal, wie klein doch diese Umschaltfenster sind, wie hoch doch eine Fehler- und eine Ballverlusttoleranz ist. Und das ist etwas, das muss ja trainierbar sein. Also es muss ja eine Möglichkeit geben, auch da den Ball hinzulegen und dann direkt wieder in eine Ordnung zu fallen. Oder was passiert, wenn der Gegner in dem Augenblick aufgefächert ist, wenn eine schnelle Mitte ist? Das ist etwas, da gucke ich rein, nicht so tief, dass ich mir ein Training anschaue, aber schon überlege, okay, wenn es in dem Sport möglich ist, ist es in meinem Sport auch möglich. Und dann versuche ich, irgendwelche Provokationen zu finden, die das Ganze nochmal erhöhen. Und vielleicht dann, klar, dann reduziert man es auf eine gewisse Passanzahl in einer Vorbereitung beim Gegner, wo man es schafft. Das erhöht dann natürlich auch, gerade mit einer Belohnung, dann auch vielleicht die Möglichkeit, okay, im Sommer bei uns, wenn wir Standardsituationen trainieren und ich sage, okay, Testspiel am Wochenende, wenn er einen kriegt, sehen wir uns morgen früh, wenn er keinen kriegt, sehen wir uns morgen Nachmittag, und wenn er einen reinmacht, dann sehen wir uns Montag. So, und dann trainieren wir, und dann sind sie auch viel fleißiger dabei. Ja, und dann spielen wir gegen Hanna Rostock, und Stefan Ambrosius köpft in der 90. das 1-0. Dann freut sich das ganze Team, der Trainer auch, weil er einen Tag mehr frei hat, und dann hat man sie ein bisschen angefixt. Also ich glaube, man kann mit vielen Provokationen auch arbeiten und in vielen Sportarten sich auch was abschauen. Und klar, gucke ich auch links und rechts und denke, bei dem einen oder anderen Freistoßdrück, das sieht ganz gut aus. Das machen dann eher die Kollegen Polzin und Drews dann bei uns, weil sie beide dafür verantwortlich sind. Aber sicherlich ein ganz wichtiger Baustein.
Stimmt, man kann sogar Sportarten übergreifend schauen. Also wenn ich jetzt an Blöcke im Basketball oder die Sperre beim Handball denke, wir erleben es ja bei Standardsituationen im Fußball jetzt auch und wahrscheinlich war das genau so ein Prozess, wer auch immer das im Fußball zum ersten Mal gemacht hat, dass es dieses Freisperren, auch wenn man natürlich immer schauen muss, dass es legal bleibt oder zumindest nicht vom Schiedsrichter gesehen wird, das ist ja eine Sache, die wurde wahrscheinlich aus einer anderen Sportart adaptiert. Also
ja, man sieht es häufig, also gerade vermehrt jetzt Einwürfe immer wieder, also diese Blockbildung im Mittelfeld, also ein Sechser blockt, ein Achter läuft zum Ball, also das ist in unseren Analysen halt auffällig, dass das unfassbar viele Mannschaften einfach machen und das kennt man ja aus dem Basketball ganz normal beim Einwurf, dass dieser Block jedes Mal gestellt wird und weil dann irgendwelche Abläufe daraus resultieren und ich glaube schon, dass vieles auch abgeguckt wird dann in dem Fall, weil die Ballqualität wird ja auch deutlich höher im Fußball. Es ist schwierig, den Ball zu handeln mit dem Fuß die komplette Zeit. Aber gerade viele Mannschaften, die sehr passiv sind, die nicht aktiv sind, da kann man sicherlich das eine oder andere dann mehr aufsetzen, was man sich auch von den Sportarten abgucken kann.
Ich habe auch große Augen gemacht, als ich jetzt so dieses Interview mit diesem Einwurftrainer gelesen habe, den unter anderem Klopp zu sich geholt hat, der aber, glaube ich, für verschiedene Teams, aber dann nur für das, aber mal ein paar Wochen, dann geht er mal 6 Wochen dahin und macht Einwurftraining da. Ja, und da ging's, aber da habe ich auch große Augen gemacht. Also das. Da beginnt man dann auch erstmal als so ein Naivling, was Fußball angeht, wie ich, als Kreisliga-Kicker irgendwie dann über die Situation Einwurf nachzudenken. Und es gibt so viele Einwürfe in so einem Spiel. Klar, das ist auch nicht eine unwichtige Situation. Es ist jetzt vielleicht auch nicht die kriegsentscheidende am Ende, aber sie kommt so oft vor. Wäre schon gut, wenn man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man den Ball behält, ne?
Darum geht's. Es geht letztendlich nur darum, um Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Und wenn ich das schaffe in dem Augenblick, also früher war es ja immer nur, wer am weitesten werfen konnte, hatte diesen weitesten Einwurfziel dann irgendwo möglichst weit in den 16er und alle fallen auf diesen zweiten Ball oder köpfen ihn rein. Aber jetzt ist es halt noch viel detaillierter. Jetzt stehen halt auch viele Räume, sind dann besetzt und letztendlich ist es dann auch manchmal, ist es nur ein Manöver, um etwas zu erreichen. Also ich glaube, steckt schon ein bisschen mehr hinter, machen sich viele Leute Gedanken und wir haben da noch eine ganz spannende Range, die da vielleicht irgendwo noch zu erreichen ist.
Würdest du eigentlich sagen, dass du spezielle Vorbilder hast im Bereich Coaching? Du hast jetzt Klopp angedeutet. Würdest du den als so einen bezeichnen, ein Vorbild?
Ja, so tief bin ich gar nicht in seinem Spiel drin. Also weiß gar nicht, was seinen Fußball jetzt so besonders macht. Also in den meisten Fällen sind es die Spieler, die er hat. Das ist unfassbar viel Tempo, es ist unfassbar viel Handlungsschnelligkeit, aber das korreliert vielleicht einfach mit dem, wie er als Mensch einfach ist, dieses permanente Vollgas und Vollgasfußball, Hochgeschwindigkeitsfußball. Ich glaube, ich finde immer, also Pep Guardiola finde ich unheimlich spannend. Also ob es jetzt Barcelona vor vielen Jahren war oder halt auch dann Man City, sein Coaching auf dem Platz, also auch, dass ich dann eher seine Dings ja auch gesehen habe.
Die Doku.
Das ist ja nicht ganz so sehr nativ, aber es ist schon ein bisschen mehr, als man sehen kann. Und ich finde einfach auch der Umgang mit Spielern, wie er dann ist und was er aufsetzt, also können ein bisschen Benchmark da auch betreiben. Also ich habe vielleicht keinen, der unbedingt bei Passform dann nochmal defensiv einwirkt. Da hat er, glaube ich, nochmal ein paar Jungs für eingestellt, die da ein bisschen schubsen. Ich nehme jetzt meine Physiotherapeuten oder meinen Athletiktrainer, der ein bisschen die Jungs bei den Passformschutz schubst. Also das ist etwas, wo man dann gucken kann. Und ich finde, Lucien Favre auch vor vielen Jahren, dass er, egal wo er war, die Mannschaften deutlich besser gemacht hat. Also er hat sie nicht verwaltet, sondern ob es in Berlin war, ob es in Gladbach war, ob es dann auch in Frankreich war. Also ich fand ich immer sehr, sehr spannend, ohne vielleicht auch das Detail dahinter zu kennen. Aber es gibt viele Trainer, die ich vielleicht in die Kategorie Verbesserer einordnen würde und viele in Verwalter. Da gehören sicherlich der eine oder andere dazu, die ich dann ganz gerne sehe.
Wie viel müsste ich bieten, um, wenn Corona vorbei ist, mal einen Tag diesen Schubser bei euch machen zu können? Weil die Antwort, also das traue ich mir jetzt zu, wenn du mir sagst, was ich da genau zu tun habe.
Das ist vielleicht deine einzige Chance, mal einen Fuß auf diesen Rasen da zu setzen.
Das klingt irgendwie cool. So, ich bin jetzt hier einfach der Störfaktor. So, das,
ja, genau, der Störfaktor.
War ich in meinem Leben schon oft genug, wenn du mir sagst, was ich da genau zu tun habe? Klingt nach einer sehr schönen Aufgabe. Freuen sich die Physios bestimmt, oder, wenn sie das machen?
Ja, wahrscheinlich. Also sie freuen sich darüber. Athletiktrainer freut sich, der Videoanalyst ist auch immer mit dabei. Also naja, wenn sie schon da sind, dürfen sie auch mit eingreifen. Also das meine ich ja auch. Also wenn ein Tor da steht, trage ich es ja auch runter. Oder wenn Hütchen im Weg stehen. Also wenn wir schon mal alle da sind, lass uns doch was machen. Und da sind alle sehr bereit hier dafür. Und wenn du es bei uns machst, können wir es gerne mal machen, wenn es angemessen ist, unentgeltlich. Bei Manchester City wird es wahrscheinlich ausgeschrieben oder gut bezahlt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, ich frage mich nur, wie du dann deiner Freundin die blauen Flecke erklären willst. Aber
das ist in Ordnung. Ich komme mit vielen blauen Flecken, aber mit strahlenden Augen nach Hause. Das ist doch schön. Wir haben übrigens über diese Doku auch im Podcast hier schon ein paar Mal gesprochen. Und Christian Streich, ich habe es noch im Ohr, haben wir diese Frage auch gestellt. Würdest du Kameras in der Kabine bei deinen Ansprachen zulassen? Weil das ist natürlich das, was dieses Format damals so besonders gemacht hat. Das hat für mich den Vorhang geöffnet und ich saß dort und dachte mir, oh Gott, was passiert hier gerade? Ich kann gerade Pep Guardiola dabei zugucken, wie er mit diesen Spielern spricht. Würdest du das zulassen?
Es ist schwer, wir haben auch schon drüber diskutiert. Ist ja auch ein Gedanke. Anfragen waren sicherlich auch da, gerade ja, hinter die Kulissen beim HSV zu schauen. Es ist ein sensibles Thema. Ich glaube, es hängt auch immer unmittelbar mit dem Team zusammen, mit dem man zusammenarbeitet. Wichtig ist halt, dass man authentisch bleibt, wenn man sich da verliert. Also tut mich ja mal schwer. Es gibt ja auch ein paar andere Videos von irgendwelchen Trainern in der Kabine stehen. Da weiß man aber auch, da läuft eine Kamera. Also ja. Ist mir dann too much. Frage ist natürlich auch, wie empfänglich oder empathisch dafür auch eine Mannschaft ist, ob sie da sensibel mit umgeht oder ob sie sagt, es ist unser Raum. Aber grundsätzlich wäre ich bereit dazu, weil ich finde, könnten doch schon ein bisschen mehr nach außen transportieren, dass wir vielleicht auch nur Menschen sind, dass wir sehr, sehr fleißig sind und vielleicht ein bisschen mehr als nur 90 Minuten Training und 90 Minuten Fußball, weil gerade Doku halt vielleicht, so ein José Mourinho, ist mit sehr, sehr viel Abstand ja immer, man nimmt ihn ja mal wahr, dass er unnahbar ist. Naja, aber als er dann auch im Büro sitzt mit Kane dann und sagt, ja. Fahr zu deiner Familie oder wie siehst du es oder komm auf ein Frühstück vorbei, ja, glaubt man ja nicht, dass er so ist. Also finde, man kann ein bisschen was damit aufbrechen, aber ein paar sensible Themen gibt's vielleicht auch da, wo man vielleicht da nicht alle drauf schauen lassen darf.
Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt noch keinen Verein bei so einer Doku gesehen, der nicht Sympathiewerte gewonnen hat. Aber die Frage ist eben, vielleicht haben nur die unsympathischen Vereine nie eine Kamera reingelassen, weil sie wussten, sie haben ein bisschen was zu verbergen. Ne? Also
vielleicht gibt's auch genug Material, was vielleicht nicht mehr raus durfte.
Das darf man übrigens auch nicht vergessen, ne? Bei Man City, also ich glaube, da haben sie es ja, die Kollegen von Amazon, glaube ich, so gemacht, dass sie unglaublich viele Kameras aufgestellt haben, in der Hoffnung, die sind halt einfach die ganze Zeit da oben in der Ecke, so dass du vielleicht wirklich hinkriegst, dass die Leute es vergessen, genau, Spieler, Trainer. Und trotzdem ist natürlich die Wahrheit, das wird von City alles auch nochmal gesichtet worden sein und jedes taktische Geheimnis, das Pep Guardiola dann da in der Kabine ausgeplaudert hat, haben sie natürlich auch nicht freigegeben. Ne? Aber trotzdem waren es natürlich tolle Einblicke. Mhm. Ich glaube, wenn, dann muss man es zumindest mit einer gewissen Konsequenz machen. Und ich finde den Punkt menschliche Seite ganz interessant. Wie viel menschliche Seite und Menschsein würdest du deinen Spielern empfehlen, wenn es darum geht, sich auch ans Mikro zu stellen und genau diese Sachen mal darzustellen? Also zum Beispiel dann eben da unten auch mal zu sagen, mir geht's beschissen, ich hab vielleicht hier heute den entscheidenden Stolperer drin gehabt und darum ist das Ding am Ende noch 3-4 verloren gegangen.
Ich glaube, das muss jeder selbst, also vieles läuft ja immer darauf hinaus, dass es dann eine Art Entschuldigung oder Rechtfertigung ist, aber naja, es steckt ja viel Mensch auch dahinter. Also wir haben auch genauso in unseren Kreisen dann vielleicht auch kranke Menschen in unserer Familie, wir haben auch Todesfälle in der Familie und trotzdem müssen wir ja mal wieder funktionieren. Es ist nichts, womit man rausgehen sollte, aber vielleicht einfach auch mal in der Offenheit, war ein scheiß Tag, war auch eine scheiß Nacht. Also ich habe 3 Kinder zu Hause, die nicht geschlafen haben, ich habe eine Frau, die krank ist, also lief heute nicht, war nicht mein Tag, soll nicht als Rechtfertigung dienen, aber hilft vielleicht dann auch mal zu verstehen. Ist dann immer gerne mit dem Argument, ja, sind ja alle gut bezahlt, aber darum geht's doch gar nicht. Also letztendlich spielen wir auch nicht Fußball, um Geld zu verdienen, sondern wir spielen Fußball, weil wir Spaß dran haben. Deswegen haben wir irgendwann damit angefangen und deswegen sind wir auch ganz normale Menschen und Kritik ist sicherlich dann in irgendeiner Form immer angebracht und auch angemessen, aber sie darf halt nicht darüber hinaus auch immer verletzend sein. Ne? Und das ist ja immer dann schwierig, dieser Grad, wenn ich meine menschliche Seite zeige, dann sind auch sehr viele, die gerne auf dieser menschlichen Seite rumhacken. Also ich glaube schon, auch bei mir in der Kabine, ich habe ein paar Jungs, die würden sehr, sehr wenig von ihrem privaten Preis geben, weil sie glauben, dann auch viel mehr Angriffsfläche zu bieten und auch sensibel. Aber es gibt ja auch welche, wenn sie frei Schmauze immer dann reden. Also ich sag, wenn Thomas Müller über private Dinge redet, dann nimmst du ihm alle ab und dann ist es auch ganz cool. Wenn es der eine oder andere macht, dann tut man sich sicherlich auch etwas schwerer damit.
Schönes Beispiel, Basketball. Wir sind heute sehr basketballlastig. Per Günther von Ratzefam Ulm hat zuletzt einen Stuhl geworfen nach dem Spiel.
Ja, super.
Ja, und er hat dann danach gesagt, warum? Er hat einfach gerade nicht so viel Frustrationstoleranz, weil ja Corona und zu Hause die Kinder und so weiter. Und er weiß einfach gerade auch nicht wohin, wenn er auch mal einen negativen Gedanken hat. So, das sagt er am Mikro. Ja.
Ist auch ein besonderer Sportler.
Ja, genau, das habe ich auch gehört von ihm. Und es ist halt auch authentisch und ja, man kann es verstehen und wenn er sich dafür entschuldigt, ja, war ein Fehler, dann ist er okay, dann Haken dran.
Mhm. Aber heißt, es ist individuell. Das heißt, du würdest zum Beispiel auch nicht jedem Spieler nahelegen oder sagen wir mal, du würdest vielleicht nicht jeden Spieler ermutigen, so Äußerungen zu tätigen, wie du sie getätigt hast, Fußballspruch des Jahres, vielleicht müssen wir dem Zuhörer kurz erklären. Du hast dich im Falle bei der Causa Bagariata sehr deutlich positioniert als Vereine, zumindest angestrebt haben, gegen die Wertung der Spiele Protest einzulegen. Hast eben gesagt, ich glaube, bin jetzt das Zitat da.
Ja, vor allem wichtig ist zu sagen, du warst damals noch gar nicht HSV-Trainer. Du warst Osnabrück-Trainer, als du es gesagt hast. Und Fußballspruch des Jahres 2020 wurde dann, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil rauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Das war das, was du, ich glaube, auf einer Pressekonferenz gesagt hast, oder?
Ja, ich habe es im Interview
gesagt. In einem Interview.
Würdest du dann deinen Spielern empfehlen, ist glaube ich die falsche Formulierung, würdest du sie ermutigen, so eine Aussage zu tätigen, oder muss man auch das individuell betrachten? Ja, denn schwierig. Es hat ja schon auch eine Welle dann als Folge gehabt.
Ja, deutlich positiver wie negativer, aber trotzdem negative Kommentare kommen dann auch. Also letztendlich gibt es ja auch ein paar Menschen, die vielleicht den Verein repräsentieren und angehalten sind, halt auch alles in ihrer Form oder als Position, als Geschäftsführer dafür tun müssen, dass der Verein sich schadlos hält, dass man manchmal vielleicht auch das Menschliche gar nicht so. Ich hatte die Chance, ich habe das gesagt, was ich gedacht habe, und letztendlich, ich denke eigentlich relativ häufig nach über das, was ich sage, habe ich früher nicht, Gott sei Dank habe ich es da auch nicht getan. Ich stehe dazu, ich habe kein Problem damit. Also wer damit nicht klarkommt, dann ist es okay. Aber es ist halt schwierig, ja klar. Heute wird alles gefiltert. Man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also habe mich dann auch mal in so ein Fanherz versetzt und habe auch einmal irgendwann mal rausgebrüllt, dass Montagsspiele scheiße sind, und ich das nachvollziehen kann. Relativ schnell kriegt man dann auch eine E-Mail vom DFB, und wo dann drin steht, mit dem einen oder anderen Hinweis, dass man es doch sein lassen sollte. Ja, so what ist dann so. Also vielleicht habe ich dann mir vielleicht mal die Finger verbrannt oder auch hätte mal auf die Zunge beißen müssen. Tue ich auch sehr häufig, aber in Dingen, ich glaube, die eine gewisse Wertehaltung repräsentieren sollten, und das meine ich. Ich wollte auch viel klarer damit ausdrücken. Also wer bei 40 Punkten 6 gegen den HSV einplant, also der hat dann schon was falsch gemacht in seiner Arbeit, und deswegen dieser Bezug auch zu Bakary. Ich hatte jetzt das Pech, dass ich letztes Jahr die 4 Punkte vom HSV brauchte, um die Liga zu erhalten. Deswegen sensibles Thema, aber klar, also gerade wer Bakker auch mal näher kennengelernt hat, also es ist so ein lieber Mensch, und wir freuen uns alle so sehr mit ihm, dass er hier Fußball spielen darf. Also glaube, da waren, glaube ich, ganz andere ganz falsch beraten, um vielleicht dann auch.
Da sind wir voll bei dir, aber auch da nochmal der Vergleich zum US-Sport, da gibt's das schon deutlich mehr. Ne? Also auch wenn es um politische Statements gibt von LeBron James, Steph Curry in der NFL logischerweise alleine mit dem Knien bei der Hymne und so weiter, würdest du es dir jetzt wirklich mal losgelöst von diesen Themen in den USA, aber durchaus mehr wünschen, wenn diese, ja, wie soll ich sagen, Positionierungskultur eine etwas andere wäre in Deutschland?
Also wenn es nicht nur Leon Goretzka ist, der dann dafür auch vollkommen zu Recht natürlich Lob bekommt, weil wir das alle gut finden, dass da auch jemand und viele andere den Kopf halt einziehen bei dem Thema. Und er stellt sich ja dahin und positioniert sich auch mal. Aber es gibt da wenige, ne?
Ja, bei Leon finde ich super, also, aber auch, weil es authentisch ist. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, wo man einfach auch differenzieren muss. Ich glaube, es ist dann, wenn man für die Werte steht, dann sollte man auch dafür einstehen. Und ist auch so eine Sache. Also klar, versucht man mich auch für den einen oder andere Projekt auch zu gewinnen, aber dann ist es halt einfach nur, dann ist es halt auch Merchandising, es ist Publicity, es ist etwas, was ich ja nicht haben will und was ich nicht brauche. Immer schwierig. Also ich glaube, die Botschaft ist immer klar, sie sollte authentisch sein, und man sollte auch mit aller Macht dahinter stehen. Also ein bisschen tue ich mich immer da schwer damit, wenn der eine oder andere dann etwas propagiert, was er vielleicht auch gar nicht so als Wertehaltung in sich trägt. Mhm. Und vielleicht dann ist es dann doch ein bisschen weiter weg von dem, was in der USA passiert. Vielleicht auch da sicherlich eher in dem, dass man sich auch schneller und lauter und deutlicher positionieren darf und auch kann und auch sollte, weil es sehr, sehr viel bewirkt dann auch in dem Augenblick. Aber klar, würde mich hier auch wünschen, dass der eine oder andere dann doch häufiger mal den Finger hebt und sagt, mit uns nicht und gerade nicht so.
Mutmaße ich eigentlich richtig, dass du ein ziemlicher Sport-Junkie bist? Also
klang so ein bisschen raus vorhin, ja.
Ich weiß, dass die Darts-WM, glaube ich, auch verfolgt. Also es gibt schon eine Menge, die du Sportarten, die du dir anschaust. Ich weiß gar nicht, wie viel selber du dann auch in deinem Sportstudium noch ein bisschen praktiziert hast.
Ja, jede Menge. Zumindest probiere ich alles aus. Sportstudium, habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe auf dem Pferd gesessen zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich bin im Trampolin eine Kür gesprungen. Also alles Dinge, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben ausprobiert hätte. Das Einzige, was ich nicht besucht habe, war den Fußballkurs, weil da braucht mir keiner mehr was erzählen.
Das ist lustig, weil das haben wir gemeint. Bei mir hatte das in Göttingen den Grund, dass das immer donnerstags um 8 war und mittwochs ist der Partytag in Göttingen. Dann habe ich Fußball kurz zu Hause
lassen. Ja, der Grund war es nicht. Also,
wie war es auf dem Pferd?
Eine ganz spannende Erfahrung. Vielleicht nicht etwas, dass ich jetzt sage, sollte ich immer das nötige Kleingeld haben, dass ich mir ein Pferd dann auch irgendwo in die Garage stelle oder in den Garten. Also das ist nicht der Fall. Ja, Erfahrung. Ganz cool eigentlich mal. Also ich kannte es immer nur vom Pony auf dem Kirmes als kleiner Junge. Das war im Kreis, war nicht so besonders gut für die Ponys, glaube ich auch. Also die hinken ja alle sehr stark nach links, also war ja Tierquälerei. Jetzt ja, war es ein bisschen was Neues, also ja, war mal wieder eine Erfahrung und ja, Sportjunkie, nicht übertrieben immer da, wo vielleicht gerade was los ist. Also Dart habe ich mir anfixen lassen, fand's ganz cool, dass Gabriel Clemens dann auch dann ein bisschen weitergekommen ist. Da kriegt man mich ja auch mit, wenn es dann Skifahren ist, dann schaue ich auch mal drauf, ohne dass ich Skifahrer bin. Ja, Super Bowl ist nicht mehr meine Uhrzeit, werde ich dann nicht sehen, also werde ich dann eher verschlafen, sonst würde ich sowas auch mehr anschauen, aber dafür stelle ich mir dann keinen Wecker dann nachts und gucke dann trotzdem auch mal gerne in die NBA rein, also alles, ja, viel in der Breite, aber nicht so, dass ich so tief drin bin und das auch bewerten kann.
Unverschämte Werbung zum Abschluss, Super Bowl kannst du natürlich auf der Zone dann auch noch am nächsten Morgen schauen. Hätten wir da
genau. Nachträglich, stimmt. Hast du jetzt wieder clever gemacht.
Ja, aber wie wir sonst zurückgehalten, du.
Aber Basketball, ich glaube, deine Tochter spielt Basketball, ne? Also das ist nicht nur familiär, sondern auch generell bei dir auch vorher, bevor sie gespielt hat, schon was gewesen, was sich irgendwie...
Ja, absolut. Ich habe ein paar Freunde, die Basketball gespielt haben, auch professionell.
Ovo auch gut, ne?
Ovo war überragend.
Stimmt, also,
Ich habe ihn nie spielen gesehen, nur ich kenne ja seine Vita, seine Geschichte, also richtig gut. Ein Freund von mir hat in der Bundesliga Basketball gespielt, also da war schon die Affinität gegeben. Selber glaubt man ja auch, dass man ein bisschen Körbe werfen kann, also konnte ich vielleicht nicht besonders gut, aber hat mir dann auch Spaß gemacht. Also ich war bei Bayern München vor 2 Jahren im Finale, hab das letzte Spiel, ich glaube gegen Alba war es, das letzte Finalspiel.
Das müsste hinhauen, ja.
Ja, bin noch da gewesen, hab noch Karten bekommen kurzfristig, also dann steige ich auch immer mit ein. Also da habe ich dann schon ziemlich Bock drauf, also kriegst mich mit. Aber am liebsten immer live, also dann auch immer vor Ort, ein bisschen mitgehen. Fahre ganz gerne auch immer im Winter dann auch nach England, schaue mir mal ein Spiel an, aber dann lieber aus der Kurve mit rumbrüllen und vielleicht auch noch ein bisschen pöbeln. Also einfach mal Fußball in seiner Reinkultur, habe ich auch schon gemacht. Also macht mir dann auch besonders viel Spaß.
Ja, ich glaube, auch in Liverpool warst du schon, ne? Ich weiß nicht, ob du zu Kloppo rübergebrüllt hast, mich hast du nie gekriegt.
Nee, das war nicht der Fall. Das war dann noch, Liverpool war geil, aber auch muss ich sagen, es ist trotzdem Event, wenn man dann Crystal Palace in der Fankurve steht bei Man City und vorher guckt, wo ist denn mein Sitzplatz und alle lachen dich aus und sagen, hier wird nicht gesessen. Also Spaß beiseite. Ich sage, aber die Tickets waren verdammt teuer, dafür will ich sitzen. Ich sage, da gibt's nicht. Also sowas, ja, und dann ist man relativ schnell dann auch in so einem Gesang mit drin. Das mache ich dann auch ganz gerne. Also deswegen, ich brauche vieles live. Also einen Tag später etwas gucken, wo ich schon weiß, wie es ausgegangen ist. Schwer.
Ist okay. Dann warten wir einfach darauf, dass das wieder mehr geht.
Also damit ich das richtig verstanden habe, du standst bei den Heimfans von Crystal Palace, als die City zu Gast hatten.
Nein, ich stand bei den Gästefans von Man City, war zu Gast, hatte das Glück, noch ein paar Tickets zu bekommen, dann über einen Man City-Spieler dann und dann habe ich in der Kurve von Man City gestanden bei Crystal Palace und es war auch in der Reportage, in der Dokumentation auch drin, das Spiel bei Crystal Palace, wo Kevin De Bruyne sich noch verletzt hat, wo sie den Elfmeter noch halten, wo sie, glaube ich, keine Ahnung, 13 Spiele am Stück gewonnen haben. Also sie haben immer ein Tor geschossen, nur gerade da nicht in dem Spiel. Also das ist cool, das gefällt mir dann. Also dann bin ich vielleicht Junkie, weil ich das ab und zu auch mal brauche, raus aus dieser Wohlfühloase und vielleicht auch aus meiner Person.
Ich möchte sagen, unsere Hörer können das sehr gut mitfühlen. Also wir kennen sie nicht alle persönlich, aber ich glaube, wenn es darum geht, so ein Gefühl mitzuerleben, dann nicken da gerade ganz viele, die diesen Podcast hören und sagen, ja, das
wird auch Zeit, das leben sie mit. Wird auch Zeit, dass sie wieder ins Stadion können. Und in England haben wir auch schon häufiger in diesem Podcast gesprochen, haben sie so unglaublich kreative Lieder. Wir haben das hier auch versucht. Alex Schüder hat den Lukas Alario-Song versucht zu etablieren. Wir sind gespannt, wenn wieder in den Stadien Leute sind.
Wird eng.
Mal gucken, ob da was rauskommt. Ja. Gut, Daniel, wir sagen vielen lieben Dank für die Zeit. Das war auf vielerlei Ebenen super spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Und wir kommen hier gerne her, wenn dann auch wieder Zuschauer da sind. Ne?
Das auch, letzter Satz noch. HSV, Nordtribüne, Stadion, 57.000. Ich habe es noch nicht einmal gehabt. Ich sehne mich so sehr danach. Also ich brauche das einfach mal für das Glück und zu sehen, wie geil dieser Verein auch ist.
Denk nur dran, dass du dann da unter einer Seitenlinie stehst, ne, und nicht auf die Tribüne mit zwischen die Fans stellen.
Mal schauen.
Danke, Daniel.
Danke dir.
Danke.
Ich finde es immer eklig, aber es wird Hörer geben, die das mögen. Wir sind mittlerweile weitergezogen. Wir sind nicht mehr im Volkspark, wir sind jetzt im Jutti-Park. Denn es ist ja klar, wenn wir in Hamburg sind, dann müssen wir auch einmal bei Mudi Schlüter vorbeischauen und haben Folgendes vor. Das haben wir euch noch gar nicht so sehr erklärt. Wir gucken, es ist Samstagnachmittag, wir gucken jetzt nebenbei ein bisschen Fußball und reden dieses Mal live drüber. Haben wir so auch noch nie gemacht. Ist jetzt ein kleines Experiment, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Also es ist jetzt tatsächlich gerade in dieser Aufnahmesituation Halbzeitpause der 15:30 Spiele in der Fußball-Bundesliga. Wir werden gleich auch noch über das Bayern-Spiel von gestern reden. Das ist logischerweise schon passé composé, aber vielleicht ganz kurz zu dem, was hier in der Halbzeit, also in der ersten Halbzeit passiert ist.
Ja, also kurze Zwischenstände einfach mal, ne? Freiburg-Dortmund 0-0 und in allen anderen Spielen sind Tore gefallen. Leverkusen gegen einen schwachen VfB Stuttgart, 2-0 zur Pause, zweimal Demir bei. Leipzig ist kurz vor der Pause gerade in Führung gegangen gegen Schalke durch einen Kopfballtor Mukiele nach eigener Ecke und Fehler von leider dem neuen Schalker Innenverteidiger.
Skodran Mustafi.
Ist sein direkter Gegenspieler, ne? Und ja, sieht einfach nicht gut aus in diesem Duell. Wolfsburg führt 1-0 gegen Augsburg. Wer könnte den Treffer gemacht haben? Na klar, Wout Weghorst. Wieder so ein Lupfer, das hat er in den letzten Wochen schon ein paar Mal so gemacht.
Ja,
ist einfach mit dem Finishen einfach richtig gut. Und Mainz führt gegen Union mit 1-0. Elfmetertreffer Niakate.
Also das sind die Zwischenstände, wenn wir das jetzt schon als Experiment machen, also gleich geht es rein in die zweite Halbzeit, dann müssen wir auch ein bisschen damit spielen. Das heißt also, Benny Zander sagt euch jetzt, denn das können wir dann ja entsprechend überprüfen, wo wird sich noch was drehen? Ein Spiel wird sich wahrscheinlich noch drehen. Das ist einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Welches wird das sein, Benny Zander?
Ich sage, es wird sich gar keins drehen.
Okay, auch das
von der Tendenz her. Ich glaube zwar, dass Freiburg-Dortmund nicht 0-0 ausgeht, aber dass das Spiel auch unentschieden ausgeht. Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja. Und ich sage dir, indem du mir ganz kurz nochmal zeigst, was es da für Partien gibt, was sich noch drehen wird, ist...
Ja, du sagst Union.
Das Schalke macht noch das 1-1.
Oh, okay.
Ja. So, haben wir euch jetzt mal mit auf den Weg gegeben. Wir kümmern uns dann gleich wieder um die Bundesliga. Wenn das da weitergeht, wir schalten dann einfach in der Schlussphase hier nochmal scharf. Und dann sind wir heute eben mal in diesem Live-Modus, auch wenn ihr uns dann nicht live hört. Aber ihr werdet miterleben, wie wir live diese Konferenz schauen. Jetzt aber wollen wir über das Freitagsspiel reden. Gestern, ich komme ja direkt aus Berlin, die Hertha gegen den FC Bayern München. Die Hertha immer noch mit einem frischen Trainer, mit Pal Dardai. Da habe ich jetzt auch ganz interessante Erfahrungen gemacht. Könnt ihr euch übrigens immer noch ausführlich anschauen bei uns auf der Plattform bei The Zone. Auf der Zone und der FC Bayern München mit einem Spiel, das sogar noch ein bisschen nach vorne gezogen wurde, halbe Stunde früher angepfiffen, weil die Bayern zur Club-WM wollten. Da gab es dann Verzögerungen, 7,5 Stunden haben sie, übrigens, ich habe direkt neben dem Flughafen geschlafen, ich habe nichts davon mitbekommen.
In einem Hotel hoffentlich.
Eine Verzögerung, ich habe mir so einen kleinen Klingelbeutel vorne hingelegt. Karl Rummenigge hat sich extrem darüber aufgeregt, dass es diese Verzögerung gegeben hat und darum der Abflug, den sie doch eigentlich so pünktlich nach Abpfiff haben wollten, sich doch nochmal verzögert hat. Solche und ähnliche Themen haben wir jetzt zu besprechen mit keinem geringeren als
Carlo Wild vom Kicker.
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Und da ist er doch auch schon, bei uns in der Leitung. Hallo, Carlo Wild, liebe Grüße.
Servus, hallo.
Servus, Carlo.
Carlo, wir wollen mit dir, es gibt viele Themen, die wir mit dir streifen wollen. Alles natürlich mit Bayern-Bezug, aber das Aktuellste ist erstmal das Thema Spiel gestern. Der Kollege hier an meiner Seite war im Stadion. Ich habe das Spiel vor der Glotze verfolgt. Wie fällt deine Einschätzung aus, wenn du auf diese Partie zurückblickst? Es steht unterm Strich 1-0. Heften wir es ab unter klassischer Arbeitssieg?
Ich hatte während der Woche, letzte Woche, ein Interview mit Thomas Müller. Und da habe ich zu Thomas Müller gesagt, kannst du dich noch erinnern, vor 2-3 Jahren hat er mal, da war es Herbst, da lief es bei Bayern nicht so toll, gesagt, uns fehlt momentan das Spielglück. Und die Kollegen haben da ziemlich den Kopf geschüttelt. Und ich habe mir damals gedacht, eigentlich hat er nicht unrecht, da sprang der Ball öfter mal vom Pfosten nach außen oder einfach immer knapp. Und neulich habe ich zu ihm gesagt, Thomas, hast du das Gefühl, dass ihr das Spielglück in dem Jahr total auf eurer Seite habt? Ja, dann hat er dann schon Antwort gegeben, dass, was ja im Fußball jeder, der mal gekickt hat, weiß ja, man braucht einfach ein gewisses Glück. Und die Bayern haben in dem Jahr in den entscheidenden Szenen immer das Spielglück. Das war gestern am Schluss, als der Kunja lupft und knapp vorbeischiebt. Und sie hatten auch beim Tor das Glück, als der Ball Unterkante reinsprang, abgefälscht auch noch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war für die Bayern, finde ich, ein glücklicher Sieg. Sie mussten arbeiten, klar. Die Berliner haben sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Aber unterm Glück, finde ich, unterm Strich war es ein glücklicher Bayern-Sieg.
Weil du diese letzte Szene ansprichst, Kunja läuft alleine auf Neuer zu, mal wieder dieser tiefe Raum hinter der Kette. Heißt das unterm Strich, obwohl sie ja zuletzt weniger, deutlich weniger Gegentore kassiert haben, die Bayern, dieses Problem ist noch nicht endgültig behoben?
Nee, du musst halt, man braucht ja noch das Tor von Holstein Kiel anschauen, als der rechts den Ball durchlegt, kann man x Spiele nennen und Tore. Die Bayern verpassen es oft auch, den Passgeber zu stören. Da wird lasch attackiert. Und gestern hat man auch gesehen, wie dann die Innenverteidiger hinterhergelaufen sind. Weil bis du dich drehst, bist du eh verloren. Und die absoluten Sprinter sind jetzt die Innenverteidiger auch nicht. Und deswegen ist das Thema, wenn sie so hoch stehen, immer wieder da. Und Luke Bacchio war ja in der ersten Halbzeit nach 6 Minuten schon das Thema, als dann Hernandez wie immer falsch rausgeht. Und dann hast du halt immer Probleme. Und die Lebensversicherung dieser Mannschaft, dieses Vereins, die steht im Tor. Ich hatte die Woche mal ein Gespräch mit Uli Hoeneß und habe gesagt, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, solange ihr diesen Torwart habt, habt ihr einfach das große Plus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als die Bayern Champions League-Spiel das Finale gewonnen hatten, hat damals Tuchel hinterher den sehr treffenden und sympathischen Satz gesagt, eigentlich ist es ja Wettbewerbsverzerrung, dass die Bayern diesen Torwart haben dürfen. Und das hat er, finde ich, sehr sympathisch gesagt, aber auch absolut treffend. Der hat es gestern ja auch wieder gerettet. Neuer ist einfach der Gigant beim FC Bayern und die Versicherung schlechthin.
Ja, und jetzt darf er gleich noch ein paar Spiele zusätzlich machen, denn die Club-WM, die steht an. Da gab es dann gestern, ich habe es gerade schon kurz angerissen im Gespräch mit Benny, eine Flugverzögerung. Was hast du davon mitbekommen? Und glaubst du, dass es tatsächlich so, wie Karl-Heinz Rummenigge auch angedeutet hat, diesen ganzen Stressfaktor jetzt nochmal erhöht? Denn es ist ja sowieso eine Zusatzbelastung für die Bayern.
Glaube ich nicht, weil soweit ich weiß, sind in der Business Class, wo die Stars fliegen, keine Holzbretschen, sondern das sind sehr schöne, bequeme Sessel. Und wir haben ja alle schon mal bei der Bahn gewartet, wir haben schon am Flughafen gewartet. Da ist man ein bisschen aufgeregt und stocksauer. Aber mein Gott, die Worte waren vielleicht aus der Erregung heraus gewählt und zu viel Pathos muss man da auch nicht reinlegen. Dann kommen sie halt ein paar Stunden später an. Ich glaube nicht, dass die Spieler am Montagabend das noch in irgendeiner Form spüren werden. Also ich finde viel Wirbel um relativ wenig.
Ja, aber was ist denn los bei Kalle gerade? Er ist ja auch vorher schon ein bisschen direkter geworden in Richtung Olli Bierhoff, hat sich da, ich sage jetzt sehr vorsichtig, ein bisschen beschwert, dass der Name seines Cheftrainers beim DFB als mögliche Yogi-Nachfolge gehandelt wurde. Das hat ihm komplett missfallen, so zumindest meine Interpretation. Wie ist deine?
Meine ist, dass er nicht gehandelt wurde. Bierhoff hat nur gesagt, er muss sich jedes Szenario offen halten und wenn ein Flick zu haben wäre oder wie er es formuliert hat, er muss halt zumindest drüber nachdenken. Ja. Ist doch selbstverständlich, jeder Manager oder jeder Verantwortliche eines Verbandes oder eines Vereins, wenn der nicht ein bisschen perspektivisch denkt, dann muss er ja auf der Stelle entlassen werden.
Ja, und ich glaube, er hat gesagt, er wäre verrückt, wenn er es ausschließen würde. Ne? So hat
ja,
es
genau. Olivier gesagt. Ja. Und mir ist jetzt nichts bekannt, dass Hansi Flick unbedingt zum DFB will. Hansi Flick hat, wenn wir uns vor ein paar Jahren beim DFB als Sportdirektor eigenständig aufgehört. Und ich kenne den Hansi relativ gut. Ich habe jetzt in den Gesprächen, die wir geführt haben, nie mitbekommen, dass er große Sehnsucht nach dem DFB hat. Und wenn man sieht, wie die Nationalmannschaft und der DFB seit einiger Zeit aufgestellt sind und welche Schlagzeilen sie produzieren, dann hat Rummenigge natürlich schon recht. Da muss man sich nicht unbedingt einen Job beim DFB als Bundestrainer wünschen.
Lass uns noch zwei andere Personalien streifen. Die eine ist, das war jetzt auch zu lesen, dass es wohl eher Tendenz gibt, gerne deine Einschätzung nochmal dazu, dass Jerome Boatengs Vertrag nicht verlängert wird beim FC Bayern München?
Ja, absolut. Der Trend ist eindeutig. Hansi Flick hätte ihn gerne. Aber auch er weiß, dann geht es eher in Richtung Backup. Also die ersten Innenverteidiger sind dann, wenn Süle, wenn der irgendwann auch so spielt, wie er es kann, weil dem hat der liebe Gott viel geschenkt, aber er verschludert es, finde ich, ab und zu. Wenn der mal topfit ist, ist er mit Sicherheit und dann wird auch sein Vertrag verlängert werden. Aber dazu muss er sich auch noch ein bisschen beweisen, der gute Niklas Süle. Dann wird Upamecano, auch wenn da Chelsea noch mitwischt, in München ist man sehr optimistisch, dass es klappen wird. Ja, und dann ist halt die Frage, ob es Lucas Hernandez hinkriegt, so Innenverteidiger zu spielen, wie das der FC Bayern unter Hansi Flick will, nämlich hochstehend und dann auch im Raum sich entsprechend verhalten. Weil Lucas Hernandez ist ein Diego Simeone-Verteidiger, das heißt, er ist ein Wadelbeißer, der eher dem Gegenspieler permanent auf die Pelle rückt, als dass er sich im Raum entsprechend verschiebt. Dieses Manko, wir können an das Spiel in Leverkusen denken, da war es auch auffällig, das hat der Gude und das muss er abstellen, wenn er beim FC Bayern der Innenverteidiger werden soll. Und dann ist auch noch dieser Junge aus Frankreich da, dieser Niasu, von dem allgemein große Stücke gehalten werden. Auf der anderen Seite, wenn dann ein Junge 18, 19 ist, dann muss er sich halt beim FC Bayern und in dieser Klasse auf diesem Niveau erstmal beweisen. Und trotzdem, bei Boateng, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist der Trend ganz klar. Es gibt jetzt viele noch politisch korrekte Äußerungen, weil man natürlich den Spieler noch braucht. Das war immer so, das bei jedem Verein, beim FC Bayern ist es auch so. Da wird jetzt noch ein bisschen auf Zeit gemacht. Soweit ich informiert bin, sollen die Gespräche im März laufen, wenn es denn Gespräche gibt. Momentan ist es ganz klar, dass die Führung dazu tendiert, den Vertrag nicht mehr zu verlängern.
Okay, danke. Und ich glaube, Benni, ich habe zumindest die Vermutung, deine zweite Personalie wäre genau dieser Kollege Upamecano
gewesen. Ja, genau. Also, weil ja, du sagst es ja, Chelsea mischt mit, aber die Zeichen scheinen sich ja zu verdichten, dass die Abzweigung eher Richtung München als Richtung Insel läuft.
Ja, die Aussagen der Bayern waren ja letztes Wochenende offiziell, die Aussagen, schon sehr optimistisch und ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch mit jemand aus der Führung, der auch inoffiziell gesagt hat, die Sache sieht sehr gut aus.
Okay.
Das ist beim FC Bayern dann schon sehr viel. Okay.
Wir werden von Carlo lesen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Könnt ihr natürlich auch im Kicker online, denn da wirst du natürlich weiterhin über all diese Personalien und Themen beim FC Bayern schreiben und es wird immer Themen geben, das ist das Schöne am FC Bayern. Danke,
Carlo. Genau, wir werden unser Bestes tun. Alles Gute für euch. Bleibt fit. Bis dahin.
Machen wir. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss. Schöne Grüße.
Wir schreiben mittlerweile die 85. Spielminute. Leverkusen hat gerade nochmal erhöht gegen den VfB Stuttgart auf 5:2. The Murray Gray. Also wir sind jetzt mittendrin und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit, das war unsere Idee jetzt. Wir nehmen euch mit rein in die letzten Minuten der Samstagskonferenz.
Ja, und ihr könnt mal erleben, ob wir nur deswegen ab und zu schlaue Sätze formulieren, weil wir vom Redaktionsteam ausgearbeitete Formulierungen bekommen, weil die halt genug Zeit haben, wenn die Spiele durch sind. Jetzt müssen wir live reagieren auf das, was da ist. Wir gucken jetzt gerade Augsburg gegen Wolfsburg, da steht es 2:0 für VfL Wolfsburg. Zwei Tore wurden schon aberkannt, das ist übrigens an diesem Spieltag ein großes Thema. Das können wir schon mal festhalten, auch wenn dieser Samstag noch nicht rum ist. Übrigens, klar, sorry, wir werden uns mit den Sonntagsspielen und auch mit dem Samstagabendspiel dann in dieser Folge mal nicht beschäftigen, aber wie gesagt, ist ja auch mal eine besondere Folge. Zwei Tore zurückgenommen bei Wolfsburg, einmal da knapp Abseitsposition, aber sehr schwierige Entscheidungen, also eben gerade von Baku, ich glaube sogar zweimal wurde Baku quasi zurückgepfiffen, weil wir gerade Leverkusen hatten, das war auch eine sehr kuriose Szene, Leverkusen glaube ich zum dritten Treffer gekommen, aber auf der anderen Seite gab es ein vermeintliches Handspiel, das habe ich noch nicht verstanden. Also warum das nicht zurückgepfiffen wurde.
Also Ecke für Stuttgart, Kopfball Stuttgart, Handspiel Leverkusen. Mhm. Der Ball oder die Hand ist da so oben auf Kopfhöhe, ja. Nicht drüber, kurze Distanz, harter Schuss. Und eigentlich war relativ klar, wir dachten auch, ja, der wird aberkannt. Es lief dann erstmal in die andere Richtung, hat ein bisschen gedauert, Stuttgart verliert den Ball, Leverkusen macht dann den Treffer. Und eigentlich dachten wir beide relativ sicher, das wird aberkannt, weil die Hand da oben, ich bin immer noch kein Fan von dieser Aussage, die gehört da nicht hin, aber laut den Regeln gehört sie da nicht hin.
Und eben nicht nur aberkannt, sondern Elfmeter auf der anderen Seite, ne?
Genau.
Also ein Ding, was das Spiel in die komplett andere Richtung drehen könnte.
Weil wäre dann die Chance zum 2:2 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, weil das war doch der Treffer von Bailey in der 56. Also stand es zu dem Zeitpunkt doch 2:1 für Leverkusen. Mhm. Und statt der Chance zum 2:2 für Stuttgart vom Elfmeterpunkt ist das 3:1 für Leverkusen da.
Ja. Also die Entscheidung habe ich nicht verstanden. Wie gesagt, es gab einige andere knifflige VAR-Entscheidungen, die dann am Ende nachvollziehbar richtig gewesen sind. Bei der habe ich die Nachvollziehbarkeit vermisst.
Das lasse ich mal ganz kurz so stehen. Ja. Wir haben ja in der Halbzeit darüber gesprochen, was wird sich jetzt noch so drehen. Ne? Und meine Tendenz war, Freiburg gegen Dortmund, da stand es 0-0, wird zumindest von der Tendenz des Spiels her gleich bleiben, aber da werden noch Tore fallen. Jetzt steht es gerade 2-1 für den SC Freiburg, aber Dortmund drängt, sind da in der 86,5. Minute und Dortmund drängt auf den Ausgleich. 2-2, Moukoko hat verkürzt.
Ja, und für Borussia Dortmund natürlich eine ganz wichtige Schlussphase. Unter anderem auch für Cheftrainer Terzic. Denn wenn die dieses Spiel in Freiburg verlieren, Mats Hummels heute mal mit weißem Headband, das nur als Randinformation, dann
du bist so leicht abzulenken.
Dann wird's verdammt an Tat. Und das Spiel, bei dem ich prognostiziert habe, na klar, das wird sich noch drehen. Die Schalker werden noch den Ausgleich erzielen. Halbzeitstand 1-0 für Leipzig. Da steht mittlerweile 3-0 für die Leipziger.
Willi Orban scheint den Treffer gemacht zu haben. Also wir können ja jetzt auch nur mit dem arbeiten, was wir an Bildern hier bekommen. Es kommt eine Ecke rein und dann läuft Orban am langen Pfosten, steigt höher als der Gegenspieler.
Das macht Nastasic gut, um den Mannschaftsfrieden hochzuhalten. Macht er jetzt den Fehler im 1 gegen 1 Luftduell, um so ein bisschen die Verantwortung wegzunehmen von Skodra Mustafi.
Angelino mit der Ecke, der hatte vorher schon den Treffer von Sabitzer vorbereitet. Wir haben ihn uns beide im Kicker-Manager-Spiel geholt, was wir natürlich in dieser Folge nicht auflösen werden können, weil ja noch Spiele laufen. Aber macht also da zwei Vorlagen. Im Übrigen, bei dem einen Treffer der Leipziger war zu sehen, wir haben es ja vorhin mit Daniel Thune besprochen, das Thema Blöcke bei Ecken. Da hat Upamecano den Orban frei geblockt, aber der Ball kam am Ende zu Mukiele, der ihn reinmacht, als der Mustafi den Fehler macht. Ne? Also was wir vorhin ja gerade erst mit dem HSV-Trainer bequatscht haben, da wurde mal so ein indirekter Block quasi gestellt.
Ja, also Leipzig hier im sicheren Fahrwasser von dem, was wir jetzt hier sehen konnten, Schalke dann doch zu harmlos, wobei ein, zwei gute Situationen haben sie offensiv definitiv gehabt, aber Leipzig ist die bessere Mannschaft und macht eben zwei einfache, enorm einfache Eckentore. Zweimal ja, ohne jetzt große Kombination mit am kurzen Pfosten verlängern oder so, das Ding reingeschlagen und Schalke kassiert zwei Eckentore gegen eine Top-Mannschaft. So geht's dann halt nicht. Die Mannschaft, die Leipzig zuletzt geschlagen hat, die führt erneut, dieses Mal gegen Union Berlin, die seit der, ich glaube, 54. Minute in Unterzahl spielen.
Ja, Nico Schlotterbeck, gelb vorbelastet mit einem hohen Bein, relativ unstrittiger Platzverweis, wie ich finde. Und deswegen Union in Unterzahl jetzt hinterherlaufen. Die Mainzer ja durch Niakate, Elfmeter, erste Halbzeit in Führung gegangen. Bei Mainz ist unter anderem der neue Stürmer mit auf dem Feld, Glatze, ehemaliger Heidenheimer, zuletzt bei Swansea und hat jetzt hier die Riesenchance, tatsächlich das Tor zu machen. Rutscht aber am Ball vorbei. Also den haben sie geholt und haben gesagt, das ist eigentlich so ein typischer Mainz-Transfer. Burkhardt verlängert mit dem Kopf und dann Glatze, den da eigentlich auch machen muss. Das wäre die Entscheidung gewesen.
Ja, ich suche derweil in der Kicker-App mal die Blitztabelle. Mainz wäre mit diesen 3 Punkten, da sind wir jetzt in der 90. Minute, bei 13 Punkten, noch 4 weg von Bielefeld, aber definitiv wieder lebendig.
Definitiv wieder lebendig.
Schön. Ja, wir heute komische Formulierungen, sorry. Wir hatten
ja, genau, Gespräch. Das ist nur heute so. Ja. Also Nachspielzeit läuft jetzt bei Mainz gegen Union. Da gibt es 3 Minuten obendrauf. Wir quatschen das jetzt einfach durch. Ich will mir von dir gleich übrigens auch noch einen Eindruck zur Hertha abholen, weil du hast es ja nun hautnah erlebt. Aber wir lassen erstmal die Spiele hier ins Zielfahrwasser laufen, würde ich mal sagen. Das war jetzt auch von mir eine komische Formulierung. Ja. Oh, und da ist Union. Und da ist fast das 1-1, Poyanpalo. Langer Ball, kommt nicht richtig ran mit der Fußspitze. Der hat, habe ich gelesen, alle seine Tore als Joker bislang in der Bundesliga gemacht. Er hat noch nicht einen einzigen Treffer als Stammelfspieler, Startelfspieler erzielt. Die haben jetzt ganz schön draufgepackt, die Unioner, was Stürmer angeht.
Ja.
Dajaku geholt, jetzt noch aus Kroatien einen verpflichtet.
Ja.
Die haben jetzt schlagartig ein Riesenangebot, ist auch im Donnerstagskicker eine schöne Übersicht gewesen, aus der Urs Fischer wählen kann und vielleicht.
Und da kommt übrigens dann auch noch der eigentliche Stammstürmer zurück. Ne?
Max Kruse soll ja im Februar jetzt irgendwann auch wieder zur Verfügung stehen, dann ist er nicht mehr den ganzen Tag nur auf Clubhouse.
Wir schauen wieder zurück zum Spiel Freiburg gegen Dortmund, wo der BVB drängt und drückt und alles, was noch so geht im gegnerischen 16er, aber es steht weiterhin 1-2, da sind es auch 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt machen das die Freiburger mal schön, drücken vorne drauf.
Die hatten ja einen super Start in die zweite Halbzeit, nur deswegen liegen sie überhaupt vorne. In den ersten 7 Minuten der zweiten Halbzeit, Jong und Schmid mit den Treffern zur 2-0-Führung, mindestens 1, wenn ich mich richtig entsinne, auch von Vincenzo Grifo aufgelegt, dem alten Pforzheimer. Ehrenfurz.
Ja, jetzt gucken wir ganz kurz, was Moukoko macht. Der hätte fast sein zweites Tor gemacht. Aus, ich sag mal, 14 Metern hat er gerade abgeschlossen. Aber am Ende nicht voll getroffen, pariert. Wir sind schon eine Minute in der Nachspielzeit.
Willst du jetzt richtig Nachspielzeit-Feeling aufsaugen oder kann ich einen kurzen Quereinschub machen?
Mach einen schnellen Quereinschub und dann gibt es nochmal richtig Karacho.
Okay. Ich hatte ja auf Social Media aufgerufen, die Leute sollten mal fragen, mir schreiben, wie bei ihnen Pforzheimer heißt. Mhm. Letzte Folge, wir haben mit Vincenzo Grifo darüber gesprochen, von Tor zu Tor auf dem Bolzplatz. Bei ihnen hieß das Pforzheimer. Es kamen viele lokale Namen, Frankfurter, Schwarzwälder und dann kamen aber auch richtig gute. Ganz oft, bei ganz vielen heißt es offenbar Seitenschießen.
Seitenschießen?
Seitenschießen. Das kam richtig oft. Und jetzt kommen die Knallerbegriffe. Woher auch immer die kommen. Around the World, 50-50, Robin Hood, 16erle.
16erle finde ich schön. 16erle. Also, da wundert mich, also so Freiburg wäre die Region, wo ich das verorten würde.
Rüber. Goalie, was ich besonders schön finde als Sachse, draufrotzen. Und Linienschießen und für die etwas härteren, Schusskampf.
finde ich alles irgendwie schön. Ja. 16erle finde ich super, aber drüber.
Rüber,
okay. Ja. Rüber. Weil das ist ja die Kunst, dass es manchmal auch die einfache Beschreibung tut. Rüber. Es ist mein Lieblingsspiel, dieses Volley-Ausboten, was bei uns hoch rein dann irgendwann
genau. hieß. Und einer hatte noch geschrieben, bei Ihnen heißt Ehrenfurz zum Beispiel Schwimmer. Also Konzepte sind ja dann relativ gleich. Also
das ist so ein bisschen aus dem Kartenspiel, ne? Jetzt schwimmt er,
genau,
weil er nur noch eine Karte oder wie auch immer dann die Regeln.
So, was ist mit dem BVB? Es sind jetzt noch 10 Sekunden. Das scheint nichts mehr zu werden hier in Sachen Anschlusstreffer. Einen kriegen sie noch. Hummels will nochmal langschlagen. Freiburg ist nochmal dazwischen. Also es ist jetzt die allerletzte Aktion. Oh, die Freiburger schmeißen sich da rein. Es gibt nochmal Freistoß an der Mittellinie. Ja. Kurz und knapp, Schlüdenmann. Dortmund hat ein richtiges Problem, wenn sie dieses Spiel verlieren, ne? Also wir haben über diese, du hast gesagt, ja, die wären mit dem Terzic schon, aber also lass die mal dieses Spiel verlieren. Jetzt kommt
Gladbach kann sie auch noch überholen. Dann
jetzt kommt Hitz mit nach vorne. Der sah bei dem einen Treffer auch nicht so gut aus mit dem Pfosten im Zusammenspiel. Ich will nicht sagen, dass er den halten muss, weil ich habe keine Ahnung von Torwartspiel. Also halbe Minute schon über der Nachspielzeit, jetzt nochmal ein Freistoß für den BVB von der Mittellinie und alles andere steht jetzt auf Höhe 16. Der Ball wird vorne dann jetzt gleich reingeschaufelt, wenn, ich glaube, Felix Brich ist es, den Ball freigibt. Und der ist lang und lang und lang und Freiburg klärt per Kopf und Freiburg gewinnt dieses Spiel. Genauso ist es.
Ja, und damit können wir festhalten, Dortmund spielt Mitte Januar 1-1 gegen Mainz, verliert dann in Leverkusen, verliert in Gladbach, gewinnt zu Hause gegen Augsburg, kommt nach Verlängerung im Pokal gegen Paderborn weiter und verliert jetzt in Freiburg.
Ja, also... Ja, was machst du jetzt?
Der letzten 4 Ligaspiele verloren.
Ich habe es dich schon mal zum Start der Rückrunde gefragt. Was machst du als BVB?
Warte, schöne Bilder noch von Christian Streich. Ja. Super schwer, weil wenn sie, ich bin ja der Meinung, wenn sie, selbst wenn sie auf der 5 reingehen und immer so im Dunstkreis bleiben, na, vielleicht wird das noch was mit der Champions League, dann sollten sie an Terzic festhalten, weil offensichtlich wird ja im Hintergrund schon sehr, sehr heftig an der Personalie Marco Rose gearbeitet. Aber wenn du jetzt sogar auf die 7 abrutscht und die Freiburger sind jetzt nur noch 2 Punkte weg, also du kannst richtig durchgereicht werden und wie gesagt, 3 der letzten 4 verloren und gegen Paderborn nach Verlängerung weiter, also die Form, die spricht der Bände.
Dann, und da im Übrigen auch, weil der Schiedsrichter einen Kontakt gehört hat.
Ja, genau. Also,
wo ich immer noch übrigens, können wir ganz kurz darüber reden, du hast doch die Szene gesehen, oder? Nur ein Wort dazu, ich halte mich sehr kurz. Wenn der Ball maximal einen Millimeter des Stutzens berührt, dann will mir jemand erzählen, dass der dieses Geräusch macht? Nie im Leben.
Ja,
also ist es gibt für mich kein Paralleluniversum, wo dieser, wenn auch nur Mini-Kontakt, überhaupt so ein Geräusch machen kann. Dann habe ich bislang nicht aufgepasst auf dem Fußballplatz. Ist ja wurscht. Also du hast auf jeden Fall recht, jetzt lass mal Gladbach nachher das Derby gewinnen gegen Köln. Jetzt lass Frankfurt morgen gewinnen, die sind nämlich gerade einen Punkt vor ihm. Also tough.
Gratulation an den SC Freiburg, da können wir nochmal über eine der schönsten Szenen der letzten Wochen sprechen und zwar direkt zu Spielbeginn vor Anpfiff.
Ach schön, ja. Christian Streich war Situation wie folgt, die Freiburger stehen auf ihrer Seite, um ins Stadion einzulaufen, schon im Tunnel. Streich war schon mit 1-2 Minuten Vorlauf rausgegangen und war schon in seiner Coachingzone und saß da und plötzlich hat er eine Eingebung gehabt, ist aufgesprungen, ist zurückgesprintet im Sprint, wo in diesen Tunnel, wo seine Spieler standen und hat ihnen noch irgendwas gesagt. Und ich würde so gern wissen, was. Aber wir werden es nicht rausfinden.
Aber es war tatsächlich ein schönes Bild. Gucken wir nach unten in die Tabelle. Also Schalke 8 Punkte, das ist weiter richtig düster.
Mainz, die anderen Spiele jetzt sind jetzt 13 durch,
Punkten, übrigens. Genau. Ja. Darum kann man da jetzt auch auf diese Tabelle schauen. Bielefeld, die spielen morgen noch. Wir werden, wenn da der größte Bundesliga-Skandal aller Zeiten passiert, natürlich in der nächsten Folge drüber reden. Aber dann eben auch schon die Hertha mit 17 Punkten. Und wir haben gesagt, da wollen wir noch kurz drüber reden. Ich war gestern im Stadion. Pal Dardai mal wieder anzutreffen, war sehr interessant. Sami Khedira ist zurück in der Bundesliga, hat nach Einwechslung also sein Comeback gegeben. Es hat trotzdem nicht gereicht und es waren trotzdem gute Ansätze. Ich weiß gar nicht, wie viel du sehen konntest, aber Hertha hat sehr viel Lob bekommen, auch vom Gegner. Wir haben es auch so gesehen,
dass da Carlo hat ja auch gerade gesagt, zum Beispiel die Chancen nochmal thematisiert, die sie hatten. Und die hatten sie. Ja. Und das waren gute Chancen.
Ja. Sie hatten die erste große im Spiel. Da musst du halt dann gegen die Bayern in Führung gehen.
Ja.
Und trotzdem haben sie am Ende auch nochmal einen Kunja, der alleine auf Neuer zuläuft. Da musst du dann halt den Ausgleich machen. So, du musst nicht beide machen, da wenn es exzellent läuft, dann haben sie sogar eine Chance, die Bayern zu schlagen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es aber auch ein Spiel, wo du mit ein bisschen Glück genau in diese Konstellation kommen kannst. Die Bayern im Kopf schon im Flieger, wussten ja nicht, dass es sich noch um 7,5 Stunden verzögert. Die Bayern bei schlechtem Wetter natürlich nicht mit der Kombinationsfreudigkeit, wie du es normalerweise hast. Wer es bei uns gesehen hat, der Platz war in der ersten Halbzeit mit Schnee zugedeckt und entsprechend nicht in der absoluten Topform. Haben übrigens sehr offensiv gespielt, die Bayern, da haben wir noch nicht drüber geredet.
Kimmich
als einziger Sechser und dann Müller und Gnabry zentral.
Lass mal bei Hertha bleiben.
Genau. Das haben die Herthaner trotzdem gut gematcht und konnten immer wieder defensiv dagegen halten, das war erstmal das Wichtigste. Lewandowski relativ gut kaltgestellt. Es war nicht ganz viel über 90 Minuten nach vorne, aber genug, um die Bayern zu schlagen. Und das ist ja schon mal eine Aussage.
Na, ich finde es erstaunlich, dass der Dardai es hingekriegt hat, dass da plötzlich wieder eine Mannschaft auf dem Feld steht. Und manchmal finde ich dann schon, dann sind Profifußballer auch einfach Arschgeigen. Ich sag's mal so knallhart, wie es ist. Dann ist der eine Trainer weg, dann ist der neue dran. Und es hat aber auch viel mit der Mannschaft zu tun, ob deine Mannschaft auf dem Feld steht oder nicht. Trainer hin oder her. Mhm. Schönes Zitat übrigens nach dem Spiel bei euch im Interview, Pal Dardai, du hast ihn angesprochen auf Kunja und diese Riesenchance und er macht ihm überhaupt keinen Vorwurf, sondern sagt stattdessen, wie war nochmal der Wortlaut, also so nach dem Motto, nee, ist doch geil, der hat diese Chance überhaupt, er hat so überhaupt die Abschlusssituation.
Und er will, dass der so denkt, er will nicht, also weil, das kann ich auch ein bisschen verstehen, er will halt nicht, oh Gott, der Trainer wird meckern, wenn ich den jetzt genial versuche rüber zu chippen, dann versuche ich den lieber flach zu spielen. Nee, wenn du das in dir hast und Kunja ist eben diese Genialität im Hertha-Spiel, dann darfst du ihm das auch nicht nehmen. Und das war sehr deutlich zu hören, dass er das auch auf keinen Fall will. War dann auch über Neuzugang Radonjic sehr, sehr positiv bemüht zu erklären.
Solche kleinen Dribbler will er, hat er irgendwie so gesagt.
Das macht Spaß, der soll dribbeln, der soll so Fußball spielen. Also man merkt, dass er in der gesamten Kommunikation sehr, sehr positiv ist, wo wir mit Daniel Thun heute viel über Kommunikation zur Mannschaft und zu den Medien geredet haben. Das war dann gestern auch sehr, sehr auffällig. Ich finde schön, dass Pal Dardai zurück ist. Jetzt so ganz neutral, einfach nur als Charakter in der Liga.
Ist ja nichts gegen Bono oder bei dir, ist einfach nur, ne?
Ach also, genau, ja. Nee, einfach jetzt irgendwie, ich bin dann gestern ins Hotel gefahren und habe gedacht, auch so ein Pal Dardai, es ist eine eigene Marke und dass der in der Bundesliga ist, wirklich völlig vereinsunabhängig, finde ich grundsätzlich erstmal schön.
Wir haben in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen mehr Zeit darauf zu schauen, wie er denn spielen lässt und wie sich das vielleicht auch von dem unterscheidet, was wir noch im Hinterkopf haben von der Hertha, was hintenrum Spielen angeht und erstmal Ballbesitz dazu in den nächsten Wochen mehr. Wie gesagt, das war's für diese Folge, bevor wir hier Überlänge bekommen. Ich verabschiede mich mit einem gepflegten Psst, heute kein Kicker-Manager-Spiel.
Ja, es sei denn, es passiert noch der Riesen-Bundesliga-Skandal, die Alm in Bielefeld brennt oder so, dann reichen wir noch was nach. Aber ansonsten sagen wir bis nächste Woche. Schön, dass ihr bei dieser Experimentierfolge dabei gewesen seid. Liebe Grüße aus Juttis Wohnzimmer.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.